Content Kompass. Content ist nicht alles, aber ohne Content ist alles nichts. Der Content Kompass mit Olaf Kopp, Gidon Wagner und Gästen. Content Kompass. Content Kompass.
Storytelling mit Uwe Walter beim Content Kompass. Gidon, hallo.
Juhu, hallo.
Juhu. Ja, gucken wir mal, was diese Sendung wieder bringt.
Mhm. Stimmt. Heute nehmen wir die Links vorm Interview ausnahmsweise auf, so wie es die Hörer auch hören da draußen.
Genau, wir wissen noch gar nicht, was uns erwartet, aber ich glaube, es wird großartig.
Ja, es wird eine Riesengeschichte sozusagen.
Es wird eine Riesengeschichte, ja. Im Sinne des Storytelling. Aber zuerst haben wir ja unsere Links, unsere Lesetipps.
Right, genau.
Ja, genau. Right. Das ist eine perfekte Überleitung zu unserem ersten Link. Und zwar die Kollegen von Right aus München wieder mal bei
die
uns.
Die haben Right falsch geschrieben. Das schreibt man doch R-I-G-H-T.
Check it. Right.
Okay.
Y. Okay. Das ist Marke. Marke.
Ah, eine Marke.
Okay. Wahrscheinlich war Right.de auch nicht mehr frei. Also davon nee, abgesehen.
Rechts wäre auch irgendwie langweilig.
Außer
wobei, das heißt ja auch richtig.
Ehemals OnPage.org, jetzt Right. Machen immer gute Sachen in ihrem Magazin. Dieses Mal bin ich auf einen Beitrag gestoßen vom guten Omid Rahimi. Der hat was geschrieben zu 12 Fakten aus dem B2B-Online-Marketing, die du noch nicht kennst. Sehr gute Fakten. Mhm. Und zwar, erster Fakt, über 97% der Anfragen im B2B kommen über den Desktop zustande. Er beginnt den Teil mit Mobile Second, finde ich gut, weil dieses pauschale Mobile First mag vielleicht bei Google gelten, aber gilt halt nicht pauschal für alle Geschäftsmodelle und das sehen wir halt auch immer wieder. Ich glaube, bei uns bei der Agentur-Website haben wir aktuell eine Verteilung ungefähr 15-20% Mobile und 80% bis 85% Desktop. Also, und wir sind ja auch B2B so. Deswegen immer genau angucken, bevor man hier sich Mobile First auf die Fahnen schreibt, was betrifft das eigene Geschäftsmodell eigentlich.
Ja, ich habe das bei mir genau dasselbe. Ich schaue gerade mal bei mir bei Matomo rein. Gerätetyp. Warte mal. Hier. Genau. Browser 71. Nee. Ach. Also bei mir, also egal, auf jeden Fall in meinem privaten Blog ist es genau umgekehrt. Da sind es fast nur Mobile-Zugriffe. Und bei wortliga.de und auch bei der Textanalyse ist es halt genau umgedreht wieder. Und ändert sich wahrscheinlich auch nicht, oder? Solange sich die Geräte in den Büros nicht ändern.
Ja, ist der Kontext ist halt entscheidend. Ne? Der Kontext, in dem man nach bestimmten Sachen sucht oder recherchiert. Social Media Inhalte, die gut in Social Media funktionieren, werden halt eher mobile aufgerufen als Desktop, weil die Leute halt mobile, also im Social Bereich häufiger mit dem Mobile Phone unterwegs sind und weniger auf dem Desktop. Aber wenn man so typische Recherchen wie Fachrecherchen und wo man vielleicht ein bisschen mehr Zeit braucht und nicht nur so snackable Content konsumieren will, geht man halt eher über den Desktop rein.
Hä, meinst da liegt es?
Ich glaube schon. Also ich glaube nicht, dass wenn ich mit dem Anspruch rangehe, mich tief in irgendeine Materie ranzuarbeiten, dann gehe ich nicht, wenn ich zum Beispiel für eine Bachelorarbeit recherchiere, werde ich nicht mit meinem Handy recherchieren.
Okay. Ich hätte gedacht einfach, das hängt vom Thema ab und irgendwie Content-Marketing-Themen liest du zum Beispiel hauptsächlich von dem Laptop, weil du eh gerade am Arbeiten bist.
Was sind denn Content-Marketing-Themen?
Ja, was weiß ich. Müssten wir jetzt onlinemarketing.de mal fragen zum Beispiel. Die haben ja ein bisschen Marketing-Content. Traffic?
Also ich müsste mal segmentiert unsere Leistungsseiten segmentiert betrachten zu unseren Blogbeiträgen. Das werde ich vielleicht für nächstes Mal vorbereiten. Und gucken, wie unsere Glossar- und Blogbeiträge im Verhältnis zu den, also ein bisschen segmentierter die Art von Inhalt auf der Website betrachten und dann die Endgeräte mal angucken. Weil die Leistungsseiten werden in der Regel ja auch nicht über Social Media promoted. Das sind ja Leistungsseiten und die sprechen halt andere Leute an als unsere Blog- und Glossar-Seiten. Deswegen, es wäre mal vielleicht interessanter, segmentiert voneinander nochmal zu betrachten.
Ja, also ich würde vermuten, aber ich kann auch falsch vermuten, dass das einfach eine Frage vom Thema ist. Also zum Beispiel auf meinem Blog, da geht es ja so um Persönlichkeitsthemen, um Probleme, die Leute haben emotional so und da habe ich halt abends ganz viel Zugriff. Da liegst du halt auf der Couch.
Mit dem Handy, ja, aber mit dem Handy oder mit dem Laptop?
Abends, mobile.
Mobile-Zugriffe.
Und auf der Firmenseite haben wir über 90% Desktop-Traffic.
Ja, ja,
und das liegt für mich nicht daran, dass wir so oberflächliche, dass wir so tiefgehende Themen auf der Website haben, sondern uns haben zum Beispiel, betreiben ja seit 2012 die Textanalyse und uns hat noch nie haben die Leute so gesagt, bitte, macht das Ding mobile tauglich.
Ja, natürlich hängt das von den Themen ab, aber ich sag mal so, über Grundlagen des Online-Marketings recherchiere ich vielleicht eher, wenn ich eine Bachelorarbeit vielleicht mache. Wir haben halt, wir erfragen ja bei uns auf der Website, wer und wozu jemand unsere Website besucht und wir müssen immer wieder feststellen, also die Umfragen sagen halt, dass wir leider extremst viel Studenten, Schüler und Azubis auf unseren Seiten haben, die halt eigentlich nur Recherche betreiben für ihre Bachelor-Hausarbeiten, Bachelorarbeiten etc.
Weg, ihr blöden, blöden Azubi-Bitches und Studenten.
Uninteressantes Volk, aber das stimmt ja nicht. Es ist ja mit Jahre vorweg gedacht, das wären ja die Online-Marketer vielleicht von morgen und die werden sich dann vielleicht an uns erinnern. Also Customer Journey und so, gar nicht so uninteressant.
Ja, genau.
Bloß eben langfristig betrachtet. Ja, Fakt 2.
Heute werden die Links länger als das Interview. Das Interview wird eine Stunde und die Links zwei Stunden.
Bei einer Kaufentscheidung im B2B sind im Schnitt 5,4 Personen beteiligt. Finde ich spannend.
Krass.
Das finde ich spannend.
Boah, Alter, das ist echt krass.
Ja.
Das ist heftig.
Fakt Nummer 3. 55% der B2B-Kunden setzen auf die soziale Kanäle bei der Informationsbeschaffung. Finde ich auch spannend. Dachte ich, wäre weniger.
Ja.
Fakt 4. 66% der B2B-Einkäufer wünschen sich, dass eine Website direkt auf die Bedürfnisse ihrer Branche eingeht. Auch spannend, finde ich. Cool. Also man sagt, die Schlussfolgerung ist klar, man sollte, wenn man im B2B-Bereich tätig ist, eben spezielle Content halt im Endeffekt für diese Branche halt auch bereitstellen, die Zielgruppe halt anspricht.
Hammer. Bevor du jetzt die 12 Fakten, sollen wir die den Lesern, Hörern überlassen? Oder
ja, genau. Ich glaube, wir haben es angeteasert genug.
Wo hat Wright die Daten her, wollte ich noch fragen. Haben
das
die
ja
nicht, von der
das Schule? Ja, das ist ja nicht Wright, das ist ja, sind ja Gastautoren da. Das ist dieser Herr Omid Ramihimi. Der ist Agenturbetreiber, glaube ich.
Aber haben die die Daten selbst da oben? Da habe ich jetzt vorhin noch nicht gecheckt.
Das ist halt eine gute Frage. Dann muss man natürlich das wieder kritisch betrachten, wo die Quellen sind. Er hat die Quellen leider doch, die Quellen sind verlinkt. Müsste man sich halt im Einzelnen mal angucken.
Okay.
Ich denke, das sind verschiedene Studien, auf die er sich bezieht und genau. Dann apropos Studien, das ist eine ganz gute Überleitung zu meinem nächsten Link. Und zwar gibt es eine Studie, der nennt sich Germany Market Report von Global Web Index. Finde ich wahnsinnig spannend. Hier nochmal so ein paar Insights aus dieser Studie, gefunden bei onlinemarketing.de, Links in den Shownotes. Ich habe mir das Ding mal gegen Angabe meiner Daten runtergeladen. Das zum Beispiel wird da erfragt, immer auf deutsche Nutzer bezogen, die Top 10 Interessen bei der Nutzung des Internets im Endeffekt. Da steht am Anfang Musik, dann kommen Film, Movies, Food, Television, Reisen und Entdecken neuer Orte, Books, Reading, Ja, so in der Reihenfolge. Dann gibt es, was gibt es hier noch für interessante Sachen? Wir haben hier Top Reason for Using Adblockers, finde ich jetzt nicht so spannend. Daily Time Spent on Online on Mobile. In Deutschland 1 Stunde 31 am Tag. Global 3 Stunden und 5.
Bei mir sind es 5 Stunden oft.
Aber interessant ist immer, und das zieht sich so ein bisschen durch die Studie, dass Deutschland in allem Digitalen so ein bisschen gegenüber dem weltweiten Vergleich hinterherhinkt. Also das ist so wahr, sowohl bei der Nutzung mobiler Endgeräte, aber auch bei Media Consumption, also Media Konsum.
Ja.
Da greifen who say they are paying for a subscription TV service, da greifen 33% haben angegeben, dass sie das regelmäßig tun und global 57%. Und dann Second Screening finde ich auch spannend. Second Screening bedeutet, dass du neben deinem Fernseher meinetwegen auch noch einen Laptop oder ein Mobile laufen hast. Und im global gaben das 86% an, dass sie das tun und in Deutschland nur 70%.
Okay. Die Amerikaner wissen warum. Weil die Deutschen doch immer damit beschäftigt sind, Brezeln und Weißwürstel zu essen in irgendeinem Bierzelt. Und da hat man halt in der Zeit keine Zeit für Mobile und Second Screens.
Und auch noch spannend, was tun sie auf dem Second Screen? An erster Stelle Screen, an erster Stelle Chat und Messages, Friends eben. Dann allgemeine Social Media Nutzung und als drittes, an dritter Stelle E-Mails lesen.
Geil, ich schreibe Blogartikel, während ich Filme schaue.
Ja, so sieht das bei mir auch ähnlich aus. Dann vielleicht noch Daily Time Spent on Social Media in Deutschland 1 Stunde 13 pro Tag und in Global 2 Stunden 15.
Auch hier die Deutschen weit zurück. Wir müssen dringend aufholen. Weniger Brezeln und Weißwürstel essen.
Und vielleicht noch die zwei letzten Facts da aus dieser Studie. Durchschnittliche Anzahl an Social Media Accounts in Deutschland 5,2, global 8,5. Also weltweit. Ja, da gibt es noch so viele interessante Sachen. Ich nehme vielleicht noch Buying Products Online. Auf welchen Endgeräten Menschen in Deutschland und global Produkte kaufen. In Deutschland 69% auf dem Laptop, 29% Mobile und 11% Tablet. In weltweit 44% Laptop. 53% Mobile, 9% Tablet. Das heißt, dass der Kauf von Produkten über mobile Endgeräte ist weltweit deutlich eher. Also in Deutschland sind wir noch vorsichtig, bei Produkte mobile zu kaufen.
Ist da jetzt der Kauf bei so Teleshopping-Sachen mit reingerechnet, meinst du, beim Mobile? Oder geht es da nur
Teleshopping? Nee, geht es Online. Also,
ach so, okay.
Das sind reine Online-Zahlen.
So, kaufen Sie jetzt dieses dreiklingige Messer? eine Weltneuheit. Nur heute bei...
Und dann vielleicht noch ein Fakt im Vergleich. Und zwar ist das eine interessante Entwicklung. Und zwar Internet Access by Device. Laptop ist seit 2012 bis 2017 von 97% auf 88% leicht zurückgegangen. Mobile ist von 39% auf 79% gestiegen.
Global?
Ja, das ist jetzt auf Deutschland bezogen.
Ah ja.
Und Tablet ist bis 2015 gestiegen und seitdem ist so eine Stagnation.
Ah, krass, okay.
Ja, das fand ich auch noch ganz spannend. Also, spannende Studie, einfach mal reingucken.
Super. Ja. Geil, danke.
Ja, ich werde mich da öfters
endlich mal ein spannender Link.
Endlich mal ein spannender Link. Sorry. Entschuldigung. Und dann noch andere spannende Geschichte: Volkswagen wird zum Publisher.
Waren die das nicht schon?
Nein.
Ach so.
Volkswagen bringt jetzt ein eigenes Magazin raus.
Ah.
Zum Thema, zum Thema Elektromobilität.
Überraschung.
Mit dem, ID.hub heißt das Magazin.
Was? Echt nur zur Elektromobilität? Krass.
Ja, ja, genau. Und es wird da, ja, um die, da, ein Zitat von der Autokonzern sieht sich künftig durch auch als Content-Produzent. Ja. Senkpille, um die ein Zitat, um die Kanäle rund um die Uhr mit Content zu bedienen, brauchen wir inzwischen 500 und 600 kreative Inhalte pro Kampagne. TV-Spots, Motive, Texte, GIFs. Ja, hinzu kommt Anfang 2020 das Event Brand Experience in der Autostadt in Wolfsburg für über 17.000 CEOs, Verkaufsleiter und Verkäufer.
Es ist ja spannend, dass die das extra zu Elektromobilität machen, weil ich, was ich immer so höre, ist, dass das eigentlich gerade nur so ein bisschen gehypt ist, vor allem in Deutschland, weil subventioniert, aber eigentlich gar nicht so richtig das Ding der Zukunft ist. Elektroauto.
Wegen dem Wasserstoff noch als Alternative.
Ja, und auch, also meine Freundin hat ein Elektroauto und das ist so, was ist das immer für ein Eck, das ist eine Ladesäule zu finden?
Das ist halt ja nur die Infrastruktur, die folgt halt im Endeffekt dem wie viele Autos verkauft werden in dem Bereich,
ja,
wie
die Nachfrage aber auch
besteht, ne?
Ja, okay. Ich habe natürlich jetzt da nicht kein fundiertes Wissen, aber was ich halt auch gehört habe, ist das mit den Batterien und so, dass das alles nicht umweltfreundlicher ist als Verbrennungsgeschichten. Und also
ich bin da ein bisschen vorsichtig. Ich habe das Gefühl, bei diesen Berichterstattungen ist immer ganz viel Lobbyarbeit da drin von verschiedenen Interessensgruppen. Es gibt, du weißt nicht, was da von der Ölindustrie gestreut ist. Ich bin mir da nicht so, ich kenne das auch mit diesen Stoffe, aber du kriegst so viel Perspektiven zu dem Thema, dass ich auf gar keiner Seite stehen kann irgendwie, weil ich habe das Gefühl, dass diese ganzen Themen werden gerade, weil so viel Geld hintersteckt, von so viel Lobbygruppen gerade gepusht in irgendeiner Form von Berichterstattung. Mhm. Also ich gucke mir das mal an und fällt mir schwer, da an mir ein Bild zu machen.
Okay, ja.
Dann haben wir noch die Links da.
Das war's, oder?
Bei dir? Das war's bei mir tatsächlich, ja?
Ja. Dann habe ich noch was zu Software. Total spannend, dieses Thema Software. Eine Software hilft den Journalisten von Blick.ch beim Analysieren ihrer Inhalte. Und das ist also beim Storytelling. Ne? Ich habe so ein bisschen geguckt, dass ich Links relevant zu unserer Sendung auftreibe. Aber da geht es natürlich nicht nur um Storytelling, sondern die Software schaut bei der Blickgruppe, analysiert ein bisschen mehr. Das, so wie ich das verstehe, sie sagen nicht genau, wie es funktioniert, das Nutzerverhalten, und es gibt dann wohl in der Redaktion ein internes Ranking, welche Inhalte am besten funktioniert haben, und Ziel vom Verlag ist, nicht relevante Inhalte weniger zu publishen. Das sollte eigentlich das Ziel von jedem sein. Und halt immer mehr Content zu schaffen, der halt wirklich genau auf die Bedürfnisse der jeweiligen User trifft. Und ich fand ein Zitat ganz cool: Data-driven Journalism bedeutet zu wissen, für wen man was und mit welchem Effekt schreibe. Finde ich ganz spannend. Auch wie reagieren denn die Leute auf bestimmte Inhalte? Ganz spannend, dass die da eben genauer hinschauen mit der Software. Wie hieß sie? Trommelwirbel, Apollo.
Apollo. Finde ich schwierig, weil da hast du, je nachdem wie der Algorithmus halt ausgerichtet ist, kannst du auch wie bei Facebook etc. in so eine Blase rutschen und verkommst halt zu so einer Clickbait oberflächlichen Kram Magazin oder so. Ich finde, da hängt es immer da ganz stark davon ab, auf welche Kriterien dieser Algorithmus halt achtet, der dahinter läuft. Ne?
Ja, ich glaube, wichtig ist halt hier auch, dass du die Software mit Hirn einsetzt. Also ich glaube, wenn du jetzt eine Software benutzt und deine, ich fand es spannend an der Geschichte, an dem Link, dass die halt wirklich drauf schauen, ihre User besser zu verstehen. Das fand ich spannend, weil das kommt immer, finde ich, alles viel zu kurz, dass man die Zielgruppenbedürfnisse mal ganz spitz auch trifft und nicht nur so gießkannenmäßig Sachen published, finde ich im Content Marketing besonders schwierig, wirklich zu sagen, kommt das Zeug denn genau an und wie kommt es an? Und das wollen wir ein bisschen mehr messen. Das finde ich spannend.
Aber genau dieser Engagement-Content ist ja oft der halt jetzt ziemlich flach ist. Und du hast ja auch eine gewisse gesellschaftliche Verantwortung.
Naja, das ist ja Blick. Ich glaube, das ist das Pendant zu Bild, oder? Also keine Ahnung. Ja.
Und wenn die dann noch mehr so Scheiß, der halt einfach nur irgendwelche Trigger betätigt und irgendwie noch die Gesellschaft noch weiter verhunzt, dann, das meine ich mit dem gefährlich da dran.
Ja, also ich glaube aber nicht, dass es bei denen jetzt darauf rausläuft, dass die nur noch irgendwie diesen Engagement-Content, wie du es nennst, haben, sondern die wollen einfach ihre Inhalte also sparsamer ausliefern, gezielter ausliefern. Und ich glaube, man kann das natürlich in so eine total eintönige Filterblasenrichtung dann entwickeln, dass eben da immer jeden Tag nur noch derselbe Mist veröffentlicht wird. Hast du im Grunde aber jetzt hier bei, keine Ahnung, TZ, Abendzeitung, was hier in München so immer dumm läuft, hast du das auch? Das ist einmal im Jahr ist so eine Überschrift mit Stau. Das Wort setzt sich dann zusammen aus dem S-Bahn-Logo und dem U-Bahn-Logo. Es ist einmal pro Jahr. Dann hast du irgendwie eben Vergewaltigungen und dieses ganze Zeug hast du ja auch ständig. Also die bewegen sich ja auch schon längst in Filterblasen, die normalen Journalisten. Und auch wir Content-Marketer bewegen uns in irgendwelchen Blasen. So eine Software kann halt, glaube ich, schon, also wenn sie halt das User-Verhalten trackt, das finde ich halt spannend, dass sie das sich angucken. Das finde ich halt cool. Du musst sie mit Hirn einsetzen. Wir sagen bei unserer Textanalyse ja auch, ersetzt keinen Redakteur. Nein.
Userverhalten ist halt sehr wischiwaschi. Da würde mich mal interessieren, welche Kennzahlen halt genau dieses Userverhalten halt abbilden sollen.
Das finde ich auch interessant. Vielleicht erfahren wir das ja noch, wenn jemand von persönlich.com zuhört. Was ist das denn für Userverhalten? Ich weiß nicht, ob die Infos da haben. Die haben sich, glaube ich, mit denen von Blick.ch getroffen. Naja, weiß nicht, ob sie es wissen. Dann Link Nummer 2 ist ein Thema Gaming, Content Marketing, was Content Marketer von der Gaming-Industrie lernen können. Fand ich ganz spannend, weil die Gaming-Industrie, sagt der Autor, ja sozusagen ihre Inhalte sind auch ihre Produkte und man kann sich eben so in Sachen Interaktion und so, könne man sich da viel abgucken von der Gaming-Industrie. Ich habe es mal reingenommen, weil ich finde die Gaming-Industrie ja total spannend. Ich komme da ursprünglich raus und ich glaube auch, dass man sich da viel abgucken kann. Ich würde aber warnen davor zu sagen, dass ein Computerspiel Content ist. Also du kannst am Ende auch sagen, dass keine Ahnung, ein Bankautomat-Content ist.
Ich sehe einen Konfigurator durchaus als Content, oder? Also ich finde, das ist gar nicht so weit weg.
Ein Konfigurator, ja, aber World of Warcraft ist halt ein Computerspiel, kein Content.
Ja, ist für dich ein Film, ein Kurzfilm-Content?
Ein Film ist. Ja, klar kannst du auch sagen, dass ein Film-Content ist. Aber dann ist ein Auto auch Content.
Ein Auto,
oder?
Ja. Nee, ein Auto ist ein Produkt. Ein Spiel kann natürlich auch ein Produkt sein, von dem Moment, wenn ich Geld dafür nehme, ja.
Ja. Aber ein Spiel hat gewisse Eigenschaften, ist virtuell, du kannst damit was machen. Auto auch. Ich finde es irgendwie.
Ja, aber es gibt ja durchaus Gamification-Ansätze auch im Content-Marketing und da artet das ja schon schnell in so eine Art spielerisch und Spiel halt aus, ne?
Mhm. Ja, genau. Ich glaube, der Unterschied ist da für mich. Aus welchem Grund gibt es das? Gibt es das eben, weil irgendjemand sagt Gamification? Wir machen hier, keine Ahnung, wir spielen mit unseren Usern ein Spiel und dadurch halten wir die länger auf unserer Website, oder ist es halt wirklich ein Game? So, und dass ich halt irgendwie 10 Stunden am Tag früher gespielt habe, Counter-Strike oder keine Ahnung, aber was soll ich daraus ableiten für meine Inhalte? Also, Ich habe es mal sozusagen kritisch, mit einem kritischen Klick eingestellt, den Link-Tipp. Aber man kann es sicher so sehen, dass die Gaming-Industrie da viel, viel richtig macht. Es geht ja um User-Interaktion in den Spielen,
also ja, gerade in den Multiplayern. Ich habe einen Kollegen von mir in der Agentur, der hat in der Gaming-Industrie mehrere Jahre gearbeitet.
Ja.
Und der war da, war unter anderem für das Usability-Testing. Also der hat sich ganz genau angeguckt, zu gucken, was machen die Menschen denn da, und hat auch dementsprechend dann den Input an die Spieleentwickler weitergegeben.
Ja, aber das ist ja auch irgendwie normale, da komme ich jetzt wieder mit meinem Auto. Also es gibt ja auch Leute, die schauen sich an, wie benutzen die Leute ihren Audi, ihren BMW. Und dann ist es ganz normale Produkt. Produktentwicklung, ich weiß, was du meinst. Das ist schon cool, aber man kann halt auch alles Content nennen. Das finde ich. Ja. Naja. Aber nichtsdestotrotz, ich meine, was Valve da geschafft hat, als Half-Life rauskam, war das noch Half-Life. Und dann gab es irgendwann Steam. Und inzwischen, also damals, als ich Counter-Strike gespielt habe, war Steam halt dieses blöde Scheißding, das du installieren musstest, um Counter-Strike zu spielen. Und jetzt ist ja Steam, kennt ja jeder. Jeder kennt Steam. Und das ist sowas wie, ja, die Nintendo-Gaming-Plattform oder keine Ahnung. Und die haben, natürlich kann man da auch sagen, die haben geilen Content auf ihrer Plattform gesammelt. Ja, okay. Also Content-Marketing, das können wir von der Gaming-Industrie lernen. Da gibt's schon einige Sachen. Aber ich glaube, in der Realität des Content-Marketings ist die Übertragbarkeit begrenzt. World of Warcraft versus Unternehmensblock.
Nee, es geht ja nicht nur um Unternehmensblock. Also es geht also wir müssen, Nick, wenn man mal guckt, was Red Bull da macht, dann ist das jetzt schon, das ist schon ein weites Feld. Eigentlich im Endeffekt geht es darum, nutzerzentriert zu denken und Inhalte bereitzustellen, in welchem Format auch immer.
Ja. Weißt du, was mir gerade auffällt? Man merkt, dass wir noch nicht mit dem Uwe gesprochen haben. Wir haben noch richtig viel Energie. Wir sind bei 27 Minuten und wir haben noch gar nicht mit dem Interview angefangen. Ich würde sagen, wir machen das mal hier Schlussstrich und dann kommen wir zum Uwe, oder?
Jo.
Anmoderieren. Das ist das Thema. Uwe, du kannst mir eigentlich erzählen, wie ich anmoderiere, gell? Ich wollte dich jetzt gerade anmoderieren, aber eigentlich müsstest du anmoderieren. Du bist hier der Anmoderationsprofi. Du bist zumindest der Storytelling-Profi. Uwe Walter beim Content Kompass. Schön, dass du hier bist.
Danke.
Du bist Unternehmer. Du bist ein Trainer für Storytelling, soweit ich weiß. Du bist auch so eine Art Storytelling-Papst. Du hast mehrere Bücher zum Thema mit rausgebracht oder verlegt, was ich von dir weiß. Stell dich doch unseren Hörern mal kurz vor, mit wem wir es hier zu tun haben.
Ja, also ich bin der Uwe Walter, lebe in München, bin Familienvater, und der Hintergrund, wie ich zum Storytelling kam, ist zunächst mal beruflich. Ich habe das studiert, also ich habe Film- und Fernsehregie studiert in München und beschäftige mich ja im Studium natürlich da intensiv im Erzählen von Geschichten in Form von Dokumentarfilmen oder Spielfilmen. Aber ehrlich gesagt hat es bei mir eigentlich schon als Kind angefangen. Also ich war einfach ein sehr guter Zuhörer und ich habe gemerkt, wenn ich gut zuhöre, dann berühre ich mein Gegenüber. Zum Beispiel mein Opa, der seine Heimat verloren hatte. Und ich habe immer gespürt, wie ihn das begeistert, wenn ich wirklich gut zuhöre und aktiv dabei bin. Und das ist auch so eine Theorie aus Amerika, dass eben das Geschichtenerzählen zu 80% eigentlich aus dem Zuhören besteht.
Ja. Okay. Spannend. Also eigentlich ist es eher Story-Listening und nicht Storytelling.
Ja, weil im Prinzip ist es ja eine Kommunikation zwischen zwei Seiten. Der eine erzählt, der andere hört zu. Wenn ich also jetzt quasi Storytelling betreibe, habe aber keinen Zuhörer oder niemand, der das wahrnimmt oder zur Kenntnis nimmt, dann ist es auch noch kein Storytelling. Dann habe ich ein Gedicht geschrieben. Aber in dem Moment, wo ich es vortrage und es schließt sich der Kreis, wir nennen es denn das Feedback-Loop, ja, also wenn dieser Feedback-Kreis geschlossen ist, dann passiert was. Und dann nennt man das Brain-Coupling. Das heißt, die beiden Gehirne haben ähnliche Ausschläge in der Verknüpfung, in der Energie, in den elektrischen Impulsen im Gehirn. Das ist ein total magisches Moment. Also ich erzähle eine Geschichte, 100 Menschen hören zu und bei denen feuern die Neuronen genauso Signale wie in meinem. Und man kann dann sogar theoretisch gar nicht unterscheiden, wer ist jetzt der Erzähler oder der Zuhörer. Es findet eine echte Synchronisierung statt. Das ist ein total geniales System.
Okay, also du erzählst da jetzt so sattelfest drüber, als wäre das auch wissenschaftlich schon hinterlegt. Und ist so, also Storytelling wurde tatsächlich auch, also Geschichten erzählen wurde tatsächlich auch schon erforscht, was da passiert in Erzähler und Zuhörer.
Ist das so? Genau, es gibt sehr unterschiedliche Forschungen dazu. Und sagen wir so, in den letzten 20 Jahren hat die Forschung wahnsinnige Fortschritte gemacht. Also gerade speziell im neuronalen Forschen. Da gibt es ja die funktionale Magnetresonanztomographie, aber es gibt auch neuere Verfahren. Und in verschiedenen Fahren, also CTs, MRTs, fMRTs und so weiter, kann man verschiedene Varianten des Sprechens oder des Erzählens und des Zuhörens aufzeichnen. Teilweise zeitversetzt, teilweise direkt. Und man kann mehrere, also Zuhörer und Sprecher aneinander schließen. Und da gibt es mittlerweile halt echt fantastische Erkenntnisse. Es gibt dazu Forschungsgebiete wie emotionale Ästhetik am Max Planck. Es gibt in Princeton ein eigenes Storytelling Lab. Also es ist ein wahnsinnig gutes Feld. Entscheidend ist, dass eine Story letztlich ein neuronales Netz bildet. Man nennt es auch Neural Net oder Story Net. Das ist für mich eines der genialsten Sachen. Also so ähnlich wie Spiegelneuronen in Wirklichkeit gar nicht existieren, sondern eine Sammlung mehrerer Neuronen sind, die eine Spiegelfunktion ausüben, so ist es mit Stories. Stories sind einfach mehrere Neuronen verknüpft, also ein motorisches Neuron oder Neuronen, die mit der Handlung zu tun haben, mit emotionalen Neuronen, mit visuellen Neuronen und so weiter, die schließen sich zusammen und dann macht es quasi Bing. Und dann entsteht ein richtiges Bild. Ja.
Ist Storytelling für dich immer das Mittel der Wahl? Ich meine, wir haben es hier vor allem mit Content-Marketing zu tun. Unsere Zuhörer kommen vor allem aus Online-Marketing, Content-Marketing. Sagst du, dass Storytelling immer das Mittel der Wahl ist? Oder braucht der Empfänger nicht manchmal auch was anderes als eine Geschichte im Marketing?
Ich würde es mal so sagen. Ich glaube, dass es eigentlich schon immer das Mittel der Wahl ist. Denn es geht ja beim Marketing oder beim Content-Marketing ja auch, also in erster Linie um die Transformation des Kunden, also um die Konvertierung. Und sobald es um die Konvertierung eines Kunden geht, egal durch eine Geschichte, durch ein Bild, eine Grafik oder durch einen Slogan, durch eine Musik, was auch immer, dann ist es sofort wieder eine Geschichte. Das heißt, jede Art von Verwandlung lässt sich darstellen als eine Geschichte. Insofern hilft es bei der Herstellung einer Kommunikation, eines Content-Marketings immer, das Storytelling als Grundmodell zu nehmen, um sich klarzumachen, welche Story hat der Kunde, welche Story hat der Anbieter oder der Produzent und wie kann darin jetzt meine Kommunikation aussehen. Also insofern ist für mich das Storytelling auch eine Methodik, ja, ist eine Erkenntnisweg, ja. Und dann ist es so, eine Geschichte kann ich in der Originalform erzählen, also erster, zweiter, dritter Akt. Ich kann eine starke Grafik zum Beispiel machen und die Grafik kann auch eine Geschichte sein. Ich denke zum Beispiel an das berühmte Seerosengleichnis. Das ist ja eigentlich eine Geschichte. Das heißt, man sieht an einem See eine Seerose und jede Nacht verdoppelt sich die Seerose. Aber es dauert Wochen, Jahre, bis dann irgendwann mal über Nacht der ganze See voller Seerosen ist. Das ist ja zunächst mal eine Geschichte, ein ganz berühmtes Gleichnis. Also am Anfang sieht man eine Störung nicht, wie zum Beispiel die CO2-Verschmutzung. Und irgendwann mal ist sie schlagartig da. Man sagt, wo ist die denn hergekommen? Die lässt sich zum Beispiel in der sogenannten Exponentialkurve darstellen. Die ist ganz lang flach, also auf der X-Kurve. Und irgendwann mal kippt sie um in die Senkrechte. Und dieser Moment ist zum Beispiel bei Moore'schen Law, ja, vorhanden, also beispielsweise bei der Verdopplung der Rechnergeschwindigkeit, ja, bei der Speicherverdopplung. Die ist entstanden oder zum ersten Mal beschrieben worden 1965, kann man natürlich rückdatieren auf 1959 mit der Entstehung des ersten Chips, aber man sah am Anfang nicht die Bedeutung der ganzen Informatik, der ganzen Digitalisierung, die sah man lange nicht. Und schlagartig kamen sie raus. Jetzt kann man sie grafisch als Exponentialkurve darstellen. Man kann sie erzählen narrativ als Seerosengleichnis. Das sind aber nichts anderes als Formen von einer Geschichte. Mhm. Oder man hat als Geschichte zum Beispiel ein Foto. Zum Beispiel nehmen wir mal das Bild von diesem kleinen Jungen, diesem syrischen, kurdischen, dreijährigen Flüchtlingsjungen, der am Strand lag und der trunken war. Das ist nur ein Foto, aber natürlich hat das Foto eine Vor- und eine Nachgeschichte. Aber das Foto allein ist ein Moment, der zum Himmel schreit, der dazu geführt hat, dass die Flüchtlingspolitik damals gekippt ist. Das heißt, ein Foto ist ein Teil einer Geschichte und das Foto ist dadurch auch eine Geschichte. Oder ich habe einen Slogan im Content Marketing. Nehmen wir mal den ganz klassischen Slogan von Nike. Just do it. Was wäre das Gegenteil? Nicht zu tun oder zu grübeln. Und die sagen einfach, just mach's einfach. Das heißt, auch das ist wieder, also jede Art von Kommunikation im Content Marketing ist ein Fragment, ein Teil einer Story oder bildet eine ganze Story ab. Insofern ist das Storytelling eigentlich die Grund oder sagen wir die Meisterwissenschaft, die Meistertechnik, die dieser Arbeit zugrunde liegt. Insofern würde ich immer raten, Storytelling wirklich zu verstehen in allen Dimensionen, um optimales Content Marketing zu machen.
Mega, mega spannend. Du hast jetzt bis viel auf die Effekte von Storytelling auch eingegangen. Mich würde jetzt mal erzählen, aber wenn ist dann nicht fast alles Storytelling, was wir in der Kommunikation machen? Oder ist es, ab wann ist es noch Storytelling und ab wann ist es kein Storytelling mehr in der Kommunikation?
Ich würde es mal so sagen. Storytelling, was ist das eigentlich? Ja? Storytelling ist eigentlich eine Methode, Informationen zu einem Ganzen zusammenzubringen. Ja? Also ich habe verschiedene Puzzlesteine und die zusammen ergeben ein Bild. Also verschiedene Informationen ergeben eine Metapher oder eine Story. Und was halt oft passiert ist, ich ertrinke beispielsweise in einem Text in vielen Zahlen, Daten, Fakten, ich kriege kein Bild raus, ich verstehe es nicht. Was auch heute die ganze Data-Forschung macht, ist ja, ein Bild rauszulesen aus einem Datenstrom. Insofern ist sozusagen die Storytelling eine Methode, Wissen herzustellen. Das ist die eine Seite des Geschichtenerzählens. Und die andere Seite des Geschichtenerzählens ist, dass sich davon ausgeht, theoretisch, dass es immer um Wesen geht, wie eine Hauptperson oder ein Unternehmen oder ein Produkt. Und das will die Welt verändern, das hat dadurch Konflikte und schließlich kommt es zu Ergebnissen. Also was wir tun im Storytelling ist auf dieser zweiten Seite, ist die tiefe Humanisierung. Wir behaupten immer, es ist eben nicht gleich, wer es gemacht hat, sondern es steckt immer eine Wesenheit dahinter. Also CO2 ist nicht einfach nur da, sondern es hat eine Geschichte. Es kommt aus dem Permafrostverdampfung, ja. Es kommt aus den Abgasen. Es kommt aus verschiedenen, also es ist ein Resultat des Stoffwechsels und so weiter. Es sind eben, ja, wir versuchen immer die Zusammenhänge darzustellen. Wir gehen immer von handelnden Wesen aus. In Storytelling geht es immer um Handlung.
Das ist super spannend, weil ich beschäftige mich ja mit kleiner Schwenk zum SEO mit dem Knowledge Graph und dort soll ja, weil du sagtest, es wird Wissen, also aus Informationen wird Wissen transferiert im Endeffekt. So hast du es ungefähr gerade gesagt.
Destilliert, ja.
Destilliert. Und das versucht halt Google mit dem Knowledge Graph, indem sie halt Objekt, Subjekt und Prädikat im Endeffekt zusammenbringen, um daraus dann eine Beziehung zwischen verschiedenen Entitäten im Endeffekt darzustellen, um dadurch eine Bedeutung besser rauslesen zu können. Ich finde es jetzt gerade spannend, weil da so eine Brücke sich schlägt zu dem, was mit dem ich mich gerade so nerdmäßig immer so ein bisschen beschäftige. Ja. Das ist spannend, ja.
Total. Und es ist ja auch so, Google hat eben das in vielen SEO Algorithmen letztlich auch das Thema Narration drin. Das heißt, wenn die feststellen, dass sie, wenn sie Texte untersuchen und sie stellen fest, dass da immer wieder also quasi Subjekte auftauchen im Text, dass da eine aktivere Sprache drin ist, also dann erkennen sie, oh, das ist eine Narration. Und Narrationen bevorzugen sie, weil sie wissen, dass es den Menschen gefällt. Und so ist es halt unter diesen, sagen wir, über 200 Algorithmen halt ein ganz wesentlicher Bestandteil. Und es ist halt so, beim Storytelling habe ich immer, das ganz wichtig, ein Informationsvakuum am Ende. Das heißt, ich weiß nicht, wie es ausgeht. Ich frage mich, what happens next? Was kommt denn dann? Oh, wie geht's weiter? Spannend, ja? Ich mache ein Versprechen. Das Gegenteil davon ist zum Beispiel die umgekehrte Pyramide. Das heißt, ich erzähle eine Geschichte in der ersten Sekunde. Ich sage, von der Leyen ist die neue EU-Kommissarin. Dann ist aber das Wichtigste gesagt. Jetzt kann ich darunter natürlich sagen, hierarchisch, ich gebe noch ein paar Details dazu und ordne das ein. Ja, es ist eine Diskussion um ihre Nominierung gab und so weiter. Und dann im vierten kann ich vielleicht noch sagen sogar, welche Auswirkungen es hat. Aber das Thema ist, ich verrate alles sofort. Das ist nicht Storytelling. Das ist aber im Alltag super praktisch, weil wenn die Frau in der Küche steht, kann mir zurufen, übrigens, ich habe riesen Hunger oder keine Ahnung oder nächste Woche wird es scheißkalt, meinetwegen. Das nennt man eben Küchenzuruf oder die umgekehrte Pyramide, das ist sozusagen das Meldungserzählen. Das ist ein Teil des Storytellings, aber ist die Form, wo halt alles verraten wird. Mhm. Storytelling hat immer einen Spannungsbogen bis zum Ende. Wir wissen nicht, wie es ausgeht. Mhm. Letztlich ist es so, jede Geschichte ist einfach ein Teil der Evolution. Und in der Evolution geht es immer darum, du hast ein Problem und wie kommst du damit klar, also mit dieser Entscheidung. Wie kommst du damit klar? Verreckst du da dran oder überlebst du? Das heißt, jede Pflanze ist dem Storytelling ausgesetzt, also dem Überlebenskampf, aber auch jede Geschichte. Das heißt, es geht eigentlich immer darum, jede Geschichte ist ein Teil, ein winziges Teil einer evolutionären Großgeschichte, einer großen Matrix, die letztlich jeden Tag erzählt wird.
Finde ich spannend, weil wir ja immer bei Online-Texten liest man oft als Tipp, kurz schon in, eigentlich schon mal am Anfang das Wichtigste, oder das ist so eine Texterregel, genau. Am Anfang schon das Wichtigste, schon mal das Wichtigste erzählen. Du sagst jetzt eher das Gegenteil, dass man das erst am Schluss erzählen sollte, ne?
Also das Grundwesen einer Geschichte besteht aus drei Akten. Der erste Akt ist immer sozusagen die bestehende Welt mit einem auslösenden Vorfall. Das kann man in der Heldenreise nach Ruf zum Abenteuer nennen oder der Ruf des Schicksals oder der Anruf oder der Auftrag, den ein Kunde bekommt. Also der erste Akt ist immer so der Anfang. Der zweite Akt ist immer das Thema, die Auseinandersetzung damit. Ja? Also nimm an, der Auslöser wäre eine Erkrankung. Ne? Also ich werde krank, das wäre sozusagen der erste Akt. Der zweite Akt wäre, gewinnt die Krankheit oder gewinne ich? Also, und der dritte Akt wäre, wenn ich gewonnen habe, wie sorge ich dafür, dass diese Krankheit nicht mehr kommt? Also wie schütze ich mich in Zukunft? Mm. Das sind die drei Wesen dieser Evolution, das sind die drei Wesen des Geschichtenerzählens. Und jetzt kann ich mich entscheiden, von welchen dieser drei Akte bilde ich die Headline? Sage ich eben, was weiß ich, China steht vor einer kompletten Leninisierung mit einer digitalen Kontrolle der Bürgerschaft. Ja? Also sage ich, also wir stehen vorm Abgrund, das wäre quasi ein erster Akt, der dann in den Titel reingetan wird. Oder sage ich, Kampf auf Leben und Tod, kann ich hier oben hinschreiben. Ja? Oder sage ich dahin, Heirat oder die festliche oder die Vermählung von Meghan und Harry hat toll funktioniert. Also ich kann mich entscheiden, ob ich das diesen drei Zahlen zuordne. Erste, zweite, dritte Akt in der Heldenreise würde man sogar sagen, der Titel kann aus 12 Stufen kommen. Aber das ist eine Sache, wo ich merke, also ich erlebe immer grenzenlose Oberflächlichkeit bei Journalisten, auch bei Content-Marketing-Leuten, weil so differenziert denken die gar nicht. Okay. Also in der Regel ist einfach so, die knallen irgendwas Lautes oben hin, was auch immer dann da passiert.
Ja, okay. Lass uns mal trotzdem ein bisschen auf den, also du erklärst das toll und auch sehr tief, Uwe, das finde ich ziemlich geil. Lass uns trotzdem ein bisschen mehr auf die Praxis kommen. Also du hast gesagt, CO2 kann auch eine Geschichte sein. Also für mich ist CO2, wenn du einen Physiker fragen würdest, der würde dir wahrscheinlich was anderes sagen. Also CO2 ist keine Geschichte, sondern das ist eine Verbindung oder ein Chemiker. Aber du sagst, CO2 ist auch eine Geschichte. Ich probiere nochmal zusammenzufassen. Du sagst, auch im Marketing sollten wir bei jeder Sache, bei jedem Gegenstand, bei jedem Produkt, egal bei was, immer die Geschichte erzählen, die Geschichtsseite klar machen für die Kunden, weil Geschichten die Sprache, das ist das, was ich über Storytelling gehört habe, Geschichten die Sprache des Gehirns sind. Das Gehirn funktioniert auf Basis von Geschichten. Deswegen sollten wir sie erzählen, oder? Bei jedem. Mhm. Scheißegal bei was. Bei CO2, bei Fahrrädern, bei Change Management im Unternehmen, bei Suchmaschinenoptimierung, überall, oder? Habe ich das richtig zusammengefasst?
Ja, oder anders gesprochen, CO2 hat mehrere implizite Geschichten, so nennt man das. Also implizite heißt, diese Molekül hat mehrere Geschichten gebunden. Die Frage ist nachher, welche ich erzähle. Das heißt, Elliptisierung heißt, was ich nicht erzähle. Ich entscheide mich nachher, was ich expliziere. Also was erzähle ich vom CO2? Jetzt könnte man sagen, was ist die Schöpfungsgeschichte von CO2? Da könnte man sagen, kurz nach dem Urknall entstand sowohl Helium wie Wasserstoff. Und innerhalb von ein paar hundert Millionen Jahren entstanden alle weiteren Elemente überhaupt. Und so ist überhaupt mal Kohlenstoff entstanden und auch Sauerstoff, ja. Und CO2 ist ein ganz besonderes Molekül mit einer ganz besonderen Geschichte. Erstmal erdgeschichtlich. Und dann kann ich erzählen, welche Bedeutung das hat bei der Pflanze, bei der Photosynthese. Ich kann erzählen, welche Bedeutung das hat eben für die Klimaerwärmung. Ich kann es aus tausend Sachen erzählen. Jetzt ein guter Storyteller. Ein hervorragendes Unternehmen würde all diese Geschichten mal in einem Workshop kurz mal also auflegen und sie erzählen und dann entscheiden, welche erzählen wir, welche ist wirksam, welche greift an die Second Story des Users an, also je nach Zielgruppe, welche Zielgruppe will ich erreichen, welche Story wäre spannend. Mir hat gerade mein Ex-Lehrer erzählt, also mein Schullehrer gesagt, ja Uwe, es ist tatsächlich so, dass die Menschen immer mehr spüren, wie alles miteinander zusammenhängt. Und das ist ja so. Wenn wir wissen heute, dass wir alle abstammen von einer Bakterie, wenn ich mal so will, vor 3,85 Milliarden Jahren, dann muss ja klar sein, dass ich mit dir auch verwandt bin und dass ich mit einer Banane zu 50% auch verwandt bin. Sie ist mein direkter Verwandter und ich esse sie trotzdem. Aber das kriegen wir natürlich narrativ noch nicht verpackt. Das ist noch zu früh. Das werden wir vielleicht in 20 oder in 100 Jahren erzählen können. Aber tatsächlich beschleunigt sich das ja durch das Seerosengleichnis. Wir lernen schneller Dinge zu verknüpfen. Mhm. Und wenn du zum Beispiel Mandarin lernst oder andere Sprachen, wirst du feststellen, die haben einen ganz anderen Satzbau. Das heißt, die erzählen sich Geschichten anders. Die haben ein anderes Wertesystem. Mhm. Das heißt, es ist, und dadurch, dass wir immer internationaler werden, muss ich ja in meiner Kommunikation ja auch wieder Stories verwenden, die auch in China funktionieren beispielsweise oder als Samsung oder Huawei. Also für mich ist es so, es gibt halt an jedem Objekt und jedem Produkt an implizite Geschichten, die im Tiefe drin liegen. Ich kann mich entscheiden, welche ich davon expliziere, also erzähle. Und ich habe noch eine Möglichkeit, ich kann eine Geschichte hinzufügen. Ich kann ein totales Additiv machen. Da gibt es keine Herleitung, es hat nichts mit CO2 zu tun. Ich mache ganz was Neues draus. Okay. Ich sage zum Beispiel, es geht um die Suche nach der Karotte. Ja, die Karotte, man sagt immer, die Karotte hinhalt, damit jemand anbeißt. Ich könnte also ein Additiv machen, ich kann eine Fiktion hinzufügen. Das ist ja so, Geschichten erzählen ist nicht nur Nacherzählen, sondern es ist auch Erfinden von Ideen oder Experimenten. Das ist ja das Geniale, dass wir vom gebunden sind im dokumentarischen Erzählen. Auf der anderen Seite haben wir die totale Spielfläche und das merke ich in der Werbung, Content-Marketing. Wir erfinden ja viel besser. Also das Entscheidende ist heute ihr Playification-Moment. Also wie erfinde ich neue Geschichten?
Ja, das Ganze klingt für mich, ich sage es mal frei raus, trotzdem immer nach weit ausholen. Und meine Erfahrung ist halt eine andere. Meine Erfahrung ist, dass wenn ich online Informationen recherchiere, unterwegs bin, dass ich dann relativ schnell haben möchte, dass der Text, den ich gerade lese oder das Video, das ich gerade schaue, zum Punkt kommt. Uwe, wie lässt sich Storytelling mit sowas wie SEO oder Performance Marketing vereinen? Irgendwie habe ich immer das Gefühl, dass es diesen Gegensatz gibt, Storyteller, die weit ausholen und dann wieder andere Leute, die vielleicht performance-orientiert oder behaupten sie zumindest performance-orientiert rangehen und keine Story erzählen. Also ich habe immer das Gefühl, dieses Thema wird auf verschiedenen Ebenen missverstanden. Also nochmal neu gefragt, wenn ich weiß, dass ich in 10 Sekunden auf den Punkt kommen muss, damit meine User auf meiner Seite bleiben. Kann ich das mit Storytelling deiner Meinung nach machen?
Natürlich. Es gibt ja die Bumper-Form zum Beispiel, diese 6-Sekunden-Form. Also ich kann sagen, wenn du abnehmen willst, benutze Apivatex 7. Ganz einfach. Das ist eine Geschichte. Du hast ein Problem und du hast eine Lösung. Das ist der ganze Weg von Mangel zu Lösung in 6 Sekunden. Mhm. Ich liebe Bumper. Das ist ein tolles Format auch für Instagram. Mhm. Ich kann dir genauso sagen, zum Beispiel, du sagst, ich hole es so sehr aus. Mir hat gerade ein Braumeister von einer der ältesten Brauereien Deutschlands gesagt, folgenden Satz in einem Starting-Seminar, 20 Millionen Bakterien pro Milliliter arbeiten als Mitarbeiter in seinem Bier. Mhm. Also, und die Kampagne könnte heißen, wie 20 Millionen Mitarbeiter ein Kubikmillimeter eines Biers an dem arbeiten. Also, wir hatten einen besseren Spruch, aber ich fand nur die Idee so gut. Das ist ja so, das Wichtige beim Storytelling ist ja mal neue Perspektiven zu nehmen, weil der Tod ist der Corporate-Name. Also, die Deutsche Bank hat ein tolles Produkt. Mhm. Bei der Deutschen Bank kann ich meinetwegen kann ich Anleihen mir einkaufen. Das ist alles sehr kalt. Jetzt könnte ich ja mal sagen, ich erzähle die Geschichte aus der Sicht des Kunden oder aus der Geschichte der Devise. Aber das wäre, weil das sagen wir, größte Problem im Content-Marketing ist dieses, sag ich mal, Corporate Speech. So sind Mitarbeitermagazine funktioniert. Also die Firma X quasi handelt. Aber anderes gibt es nicht.
Ja, genau. Immer aus Unternehmersicht. Immer aus Sicht des Unternehmens, unsere Produkte und wir. Und
abstrakt und nicht greifbar. Die Allianz tut. Weil die Allianz bietet eine Unfallversicherung an. Ja.
Okay, jetzt wird es aufregende spannend. Sachen. Ich glaube, jetzt wird es richtig spannend. Jetzt hast du mich, weil davor war ich fast ausgestiegen. ich hab mit dir ja schon viel über das Thema gesprochen und ich vergesse es aber selbst immer wieder, wie tief das geht.
Aber noch mal ein bisschen konkreter auf die Frage von Gidon, die er gerade gestellt hat. Also ich habe einen Case, ich habe eine abverkaufsorientierte Landingpage, wo das Ziel dieser Landingpage ist, ich will ein Produkt XY verkaufen. Vielleicht, Gidon, hast du eine Idee für ein Produkt?
Kreuzfahrt.
Nicht so einfach. Reise ist, glaube ich, ich will irgendwas Dröges. Ich nehme mal
eine Schraube.
Nehmen wir die Schraube. Wie würdest du auf der Landingpage diese Story aufbauen, damit das Ziel Abverkauf möglichst effektiv passiert?
Na ja, stell dir mal vor, diese Schraube, von der wir gerade sprechen, die wäre zum Beispiel, weil sie eine spezielle Legierung hat, eine unglaublich harte Pressform ist, sie ist aus einem Stück gegossen, sie hat eine besondere chemische Verbindung, dass sie eben nicht mit irgendeinem anderen Stoff reagieren kann. Und die wäre zum Beispiel Teil einer riesigen Hängebrücke. Und du würdest quasi auf der Landingpage eine riesige Hängebrücke zeigen. Mhm. Und dann gibt es so eine kleine Lupe. Und in der Lupe siehst du diese Schraube, die irgendwo eingebaut ist. Mhm. Und du sagst, diese Schraube hält 10.000 Tonnen oder 20.000 Tonnen zusammen. Und sie sichert dieses Bauwerk für die nächsten 100 Jahre ab.
Also du erzählst die Geschichte anhand einer Anwendung im Endeffekt.
Genau. Ja, klar. Sorting ist immer Anwendung. Es ist immer von Mangel.
Jemand tut
du willst den Bosporus überqueren, aber dazu musst du eine Brücke bauen. Aber wer hält die zusammen? Diese verdammte Schraube. Und es kann nur die von dem Hersteller.
Okay. Gibt es denn aus deiner Sicht als Storytelling-Crack genug gute Geschichten in der Unternehmenskommunikation, im Marketing?
Also im Unternehmenskommunikation ist ja Marketing und Kommunikation, sag ich mal, Unternehmenskommunikation ist für mich nochmal ein anderer Fall als jetzt das Marketing. Bei der Unternehmenskommunikation habe ich ja interne Kommunikation, da habe ich externe Kommunikation. Mhm. Bei der internen Kommunikation ist häufig das Thema, dass dem Mitarbeiter wird eine E-Mail geschickt, beispielsweise, um sie zu informieren über etwas, oder sie haben eine Mitarbeiterzeitschrift. Was häufig passiert ist, dass es kaum einer liest. Man denkt, es gibt eine tröge Nachricht. Mhm. Jetzt gibt es ja schon ganz viele neue Formen. Es gibt zum Beispiel, dass man in so einen Küchentermin hat mit dem CEO oder dass man einen Townhall Meeting hat, wo der hoffentlich dann auch eben nicht nur, sagen wir, tröge Zahlen erzählt, sondern dass er das wieder sinnlich erzählt. Also er müsste dann wieder eine PowerPoint verwenden oder kleine Filme, um das greifbar zu machen. Oder er gibt den Mitarbeitern dann eine kleine Praline als Dank für eine Leistung. Also was wir versuchen in der Unternehmenskommunikation ist auch eben nicht nur dieses Public Speech, also dieses, sagen wir, Corporate Speech, also die Firma erzählt, ja, die Allianz hat wieder um 5% gewachsen und die Allianz bietet Leuten für den Vogelstand dessen das an, sondern dass es mal erzählt wird, vielleicht aus der Sicht eines Betroffenen, der sagt, für mich ist es eine Riesenchance, ich habe meine Frau erst spät kennengelernt, wenn ich jetzt 3 Jahre früher in den Ruhestand gehe, dann kann ich mit meiner Frau noch viel mehr Zeit in meinem Leben verbringen und das ist mir wichtiger, als noch länger zu arbeiten. Das heißt, man könnte dieselbe Geschichte aus einer anderen Perspektive erzählen. Momentan ist das Hauptproblem halt, ist sozusagen dass immer das Unternehmen dieses gleiche Sing-Subjekt benutzt. Ja? Mhm. Und das ist ganz schade. Und also wird es kaum gelesen. Also was wir machen müssen in Unternehmenskommunikation ist, neue Perspektiven wählen, persönliche Perspektiven. Ich habe jetzt zum Beispiel gerade eine Facebook-Post entwickelt mit zwei Controllern, zwei Mitarbeiterinnen einer Controlling-Abteilung. Und die besuchen jetzt einzelne Abteilungen und erzählen ihre persönliche Geschichte, wie sie das erleben. Und zwar menschlich. Und die haben innerhalb von wenigen Wochen bereits, also hunderttausende Abrufe. Das ist so ungewöhnlich, dass mal Controller Facebook-Kurs machen mit kleinen Grafiken und kleinen Geschichten, wie sie Werte des Unternehmens erzählen. Ganz toll. Ja, Marketing ist wieder ein ganz anderes Thema. Da ist die Frage, wie verkaufe ich ein Produkt, ja? Oder wie entwickle ich für den Kunden? Und da wären wir wieder auf den Anfang. Sorting heißt ja Listening. Das heißt, alle Prozesse heute im Marketing gehen ja ganz stark dahin zu sagen, wer ist denn meine Zielgruppe oder meine Persona? Dann redet man mit den Leuten, dann findet man heraus, was ist deren Bedürfnis. Wenn ich deren Bedürfnisse kenne, kann ich maßgeschneidert die Geschichte auf die abstimmen. Also wenn ich weiß, Männer haben zu wenig Sex meinetwegen und es ist ein Problem für sie, dann kann ich versuchen, mein Produkt eben entsprechend mit so einer Botschaft aufzuladen. Also es geht viel stärker jetzt, also ich glaube, es geht viel stärker um Customer Centricity, also Customer Centralized sozusagen Marketing. Also wie gesagt, ich glaube, dass Storytelling zu verstehen ein Wahnsinnstool ist, um bessere Filme zu machen, um bessere Texte zu machen, um bessere SEO-Geschichten, um Landingpages, Bumper, was auch immer. Also oder wir reden jetzt bei unserer Firma ganz viel gerade über Sticker, ja. über GIFs. Das ist ein Riesenmarkt, ja, weil es bisher so viele hässliche gibt, ist ein Riesenmarkt für diese Humanisierung. Dass ich eben nicht nur ein Foto vom Strand habe, sondern ich habe eine selbstgemalte Möwe und die pickt da herum. Sofort lieben die das. Und ich hatte jetzt gerade so einen Fall, da stand ein Blumenstrauß, den jemand bekommen hat zum Geburtstag, ja, und dann haben wir so eine kleine Animation gemacht, wie ein kleiner Vogel an den Blüten oder so eine kleine Biene an den Blüten herummacht, ja, und dann dran saugt. Sofort war dasselbe Instagram-Post viel süßer und so viel mehr Reichweite.
Okay,
also es ist halt eben diese Humanisierung. Es geht immer darum, eine kleine Humanisierung anzubringen, eine kleine Story.
In gewisser Weise zählen Unternehmen eigentlich schon die ganze Zeit Stories, nur die viele sind ganz langweilig, immer aus derselben Perspektive. Und da gehört mehr Perspektive, mehr Wechsel rein, mehr Detail, das meinst du, oder?
Genau. Also, ich kann zum Beispiel jemand fährt mit dem Fahrrad von rechts nach links. Das ist noch keine große Story. Das ist einfach, jemand fährt zur Arbeit oder jemand fährt nach Hause, das könnte ich jetzt drunter schreiben. Ich kann aber auch zeigen, wie ein Fahrrad im Hintergrund liegt und jemand im Vordergrund steht und der auf dem Boden sitzt und sein Knie festhält, wo Blut am Knie ist. Dann wäre das die Botschaft, er fährt nicht mehr mit dem Fahrrad, nein, er hat einen Unfall gehabt. Also und sofort habe ich Emotionen in meinem Bild drin. Also es ist einfach, es dreht sich alles um diese kleinen evolutionären Ereignisse, dieses immer Thema erster, zweiter, dritter Akt. In allem, was wir tun. Und jetzt die Frage immer, wo greife ich hin? Was inszeniere ich da? Nehme ich aus dem ersten Akt einen Moment, aus dem zweiten, dritten Akt, erfinde ich was? Ich sage ja nur, so wie ich es verstehe, Storytelling, ist es halt eine Universalkunst. Ja? Es ist eine Haltung auch. Ja? Beim Storytelling geht es ja auch darum, wie bewältigt jemand was? Zum Beispiel beim Marketing geht es immer darum, wie hilft mir ein Produkt, mein Leben zu verbessern, oder?
Ja.
Länger stabil zu halten.
Naja, da würde ich, es gibt verschiedene Auffassungen auch in der Literatur vom Marketing. Also du nimmst diese sehr vertriebsgesteuerte Vertriebsperspektive auf das Marketing. Aber Marketing bedeutet natürlich, den Markt zu erschließen im Endeffekt. Und da gehören natürlich, ist für mich, kann man sogar sagen, vielleicht, dass Unternehmenskommunikation externe zumindest Teil des Marketings ist und nicht umgekehrt. Also Marketing kann halt ja auch auf nach innen geführt werden. Employee Branding ist ja eigentlich auch Teil des Marketings.
Also Employer Branding, klar. Also für mich ist so, es geht immer um Mehrwerte. Was immer Marketing macht, es will irgendeinen Mehrwert bieten. Und bei dem geht es ja darum, auch wieder um eine Transformation. Und da ist immer die Frage, die Transformation klappt immer zwischen Sender und Empfänger. Und je klarer mir die Story ist sozusagen vom Empfänger, wie lebt er, wie denkt, wie tickt er und was ist mein Nutzwert, den ich dem bieten will, mit welcher Absicht, je klarer ich das expliziere an eine Wand schreibe, desto schöner kann ich darauf variieren. Also ich hatte mal in einem Workshop mit Jung von Matt, das war ein großes Thema, müssen wir eben nur kreativ rangehen, Hauptsache tolle Ideen, oder brauchen wir auch eine gewisse Struktur, auf der wir dann variieren? Also wir bauen sozusagen ein Narrativ, eine Situation, erklären wir uns wie so ein Weihnachtsbaum und dann entwickeln wir sozusagen Weihnachtskugeln drauf oder Weihnachtsschmuck. Mhm. Also ich bin eher so der Typ, der sagt, wir brauchen so ein strategisches Grundkonzept und darauf können wir dann ganz tolle Ideen entwickeln. Und dann ist es auch sehr zielgerichtet und hilft. Oh. Weil sonst sind es halt oft so Überraschungsschüsse. Ja? Hat mal funktioniert oder nicht? Das sieht man dann, wenn manchmal bei Firmen mal ein Film gut war, die nächsten fünf Filme sind eine Katastrophe, weil nichts durchdacht war. Es ging nur um die Idee, aber es hatte kein Konzept. Es war nicht angedockt an die Persona. Das kann eine Firma eigentlich nicht machen, weil eine Firma muss ja Geld verdienen und die brauchen ja eine Absicht dahinter. Die investieren, um ein Ziel zu erreichen. Und gut, da finde ich, ist halt Storytelling Know-how ein wahnsinnig gutes Tool.
Ich denke, es ist klar geworden, weil du hast ja auch am Anfang von diesen, dass die beiden Gehirnhälften sich treffen, irgendwie vom Sender und Empfänger im Endeffekt. Und du musst das halt erreichen und dazu musst du natürlich auch kennen, musst du natürlich deine Zielgruppe oder den Empfänger halt so gut kennen, dass du auch weißt, wie du es erreichst, dass du diese Gehirnhälften zusammendocken kannst irgendwie.
Oder sagen wir es mal andersrum, wenn du deine Freunde ein Geschenk machst, wenn du sie gut kennst, machst du ein geiles Geschenk. Aber dieses geile Geschenk würde zu einer anderen Zielgruppe null passen. Ich sage, was soll das denn jetzt? Ja? Und ich denke mir immer, was wir machen beim Storytelling ist, wir versuchen das richtige Geschenk zu finden, um das Ziel zu erreichen. Das wir vorhaben.
Genau, gut, das war ja ein weiteres Beispiel für das, was ich eben gerade auch meinte, beziehungsweise was du hier schon die ganze Zeit mit Nutzerzentrierung etc. ansprichst. Ich würde gerne mal wissen, was ist Storytelling? Ist es ein rein taktisches Instrument? Oder wie ich Content, in unserem Fall eine Story, verpasse? Oder es in eine Story reinbekomme? Oder umgekehrt in eine Story in den Content bekomme? Oder ist es auch, hat es auch eine strategische Ebene, weil ich weiß, dass zum Beispiel ein Kollege wie Mirko Lange setzt die Core-Story immer ins Zentrum der Strategie und alles, genau, was ich dann tue, richtet sich an dieser Core-Story aus. Mhm. Und das ist natürlich eher eine strategische Perspektive auf das Thema Story auch. Bisher hatte ich den, auch was du gesagt hast, den Eindruck eher, dass das eher ein taktisches Element ist. Siehst du da auch eine strategische Ebene?
Also mal so, durch die CO2, zum Beispiel durch die CO2-Erhöhung, diese radikale Erhöhung, hat zum Beispiel die Lufthansa das Problem, wie kann sie in Zukunft auch ihren Kerosinverbrauch rechtfertigen? Also müssen die sich strategisch was überlegen? Wir wollen weiter fliegen, auf die lange Strecke sowieso, aber auch auf die kurze Strecke. Wie kriegen wir das kommuniziert? Das heißt, die haben sozusagen auf einer strategischen Ebene ein größeres Ziel. Ja? Wie können wir ohne Sozialächtung weiter unser Geschäft betreiben? Natürlich wollen die auch ihre Reduktion des CO2-Ausstoßes. Das heißt, sie versuchen auch die Maschinen und die Triebwerke zu verbessern. Auf der taktischen Ebene, also Ebene drunter, das wäre ja eine kleinere Ebene oder niedrigere Ebene, versuchen die mit kleineren Geschichten, also nicht nur einen großen Slogan zu entwickeln, eine große Kampagne, sondern auch viele kleinere Geschichten, die Sympathie aufrechterhalten. Ich habe das jetzt gerade in München gesehen, am Flughafen gestern, riesiges Plakat, bestimmt 60, 70 Meter breit, 10 Meter hoch, Flugzeug mit einem Slogan, der die Sympathie aufrechterhalten soll. Das ist toll, ist die Welt zu entdecken und so weiter. Also insofern, für mich hat es auf jeder Ebene eine Bedeutung. Also ich sehe das eher als Universalprinzip 360 Grad. Man kann es strategisch betrachten, taktisch. Man kann schlichtweg ein Gespräch mit einer Story würzen, das geht auch. Es ist aber auch eine Haltung, eine Lebenshaltung, nämlich der Glaube, dass ein Mensch sein Leben also lösen kann. Also ein Mensch kämpft, darum handelt es sich ja immer. Ein Mensch kämpft für die Gesundheit oder für ein längeres Leben oder für irgendetwas. Das heißt, es hat viele Ebenen. Die Frage ist, was willst du haben, was willst du sehen? Also wenn ich dir zu abstrakt bin, dann sagst du, ja Uwe, jetzt langsam wird es für mich interessant. Sagst du, für dich wird es jetzt interessant.
Ja.
Das ist aber wie eine Abwertung ja mir gegenüber, in einem Sinne, es war ja nicht interessant, was du jetzt bisher erzählt hast. Ja, nee, ja. Das ist auch okay, dass du das so siehst. Ich sehe es anders. Ich sehe es super interessant, was ich sage. Und ich denke auf jede Ebene. Es hat eine historische Bedeutung, es hat eine praktische Bedeutung. Es geht sofort zur Sache, es kann aber auch allgemeiner betrachtet werden. Für mich ist, wie du siehst, für mich ist es eine, wie gesagt, es ist eben nicht nur, ich sitze im Unterricht und ich verstehe was nicht und sage zum Lehrer, bitte geben Sie mir mal ein Beispiel. Und wenn der mir ein Beispiel gibt, dann höre ich eine Geschichte. Ein Beispiel ist ein beigestelltes Spiel, also ein beigestelltes Simulat. Es wird in Geschichtenform gemacht. Meine Theorie ist, sämtliche Lehrbücher, sämtlicher Schulunterricht könnte viel besser sein, wenn wir viel mehr Storytelling benutzen würden, weil es eben das Gehirn dafür gebaut ist und ja, alles leichter verständlich ist.
Geil.
Oder? Ja. Das wäre radikal Wahnsinn. Damit würden Leute mehr teilhaben können am Leben. Mhm. Wenn ich sehe, wie Politiker oft reden, die schwafeln auf so einer ganz abstrakten Ebene, du verstehst nicht, wovon sie reden.
Ja.
Überraschenderweise spricht dann Robert Habeck, der jetzige Vorsitzende der Grünen, sehr konkret. Wenn er sagt, er finde, dass man eben das CO2 verdrosseln müsste, man müsste weniger Inlandsflüge haben, und dann sagt er, ja, ich bin dafür, mehr Zug zu haben. Da sagt einer, ja, aber wie ist das, wenn ich von Flensburg meinetwegen nach Venedig will? Da sagt er, ja, dann müsste man halt eine Nachtfahrt haben wieder. Also wieder ein Nachtzug, wo man schlafen kann. Und er erzählt das sehr plastisch alles. Mhm. Also er gilt für mich als der beste Storyteller momentan in der Politik, sogar besser als seine Kollegin. Aber in der Regel ist es so, dass sie sehr abstrakt reden, sehr wenig greifbar, so, dass es nicht justiziabel ist. Sehr schade eigentlich. Und deshalb, Storytelling bietet als Haltung unglaubliche Möglichkeiten. Deshalb, ich sehe immer, dass Leute sagen, ja, aber Storytelling hatten wir schon immer. Ja, natürlich. In dem Moment, wo der Mensch die Sprache fand, hat er irgendwann angefangen, Geschichten zu erzählen. Warum? Weil er hat Jagderfahrung gemacht und er wollte das mit seinen Freunden teilen. Mhm. Oder jemand ist gestorben und er sagte, geh da nicht hin. Also das Storytelling war eine Form des Informationsmanagements. Also wie gebe ich Wissen weiter? Mhm. Und dann kam es später dazu, dass sich Gemeinschaften gebildet haben, also Religionen entstanden. Und da brauchten die Wiedergeschichten, um zu erklären, woher kommen wir? Warum sterbe ich? Wie erkläre ich mir das? Auch dafür ist die Bibel voller Geschichten. Und dann kam eben 1975 so ein toller Moment in Tennessee, wo eine kleine Gruppe von Journalisten und Storyteller gesagt haben, Menschenskinder, wir müssen doch eigentlich eine Gemeinschaft für Storytelling gründen. Das haben sie damals gemacht und dadurch entstand auch dieser besondere Begriff, dass man Storytelling im Englischen zusammenschreibt. Das sogenannte heutige National Storytelling Network. Und die haben gesagt, alle Storytelling ist wichtig. Und das digitale Zeitalter hat das Digital Storytelling erfunden. Das heißt, jeder kann selber erzählen. Jeder kann einen Facebook-Post machen oder einen Facebook-Account sich anlegen. Und das ist ein Wahnsinnswunder. Früher hat man nur von oben erzählt. Nur die Chefs haben erzählt oder die Adligen haben erzählt oder der Priester auf der Kanzel. Die anderen durften nur zuhören. Jetzt dürfen wir selber Geschichten erzählen. Das ist eine Weltrevolution. Das ist total schön. Und das ist eben auch wieder ein Teil des Storytellings. Insofern, ich sehe immer nur Menschen, die versuchen, das zu verkleinern und sagen, ach, Storytelling kennen wir schon oder wir machen hier mal ein bisschen Storytelling. Das ist ein sehr kleiner Blick und ich glaube, dass in ein paar Jahren wirst du das nicht mehr so albern finden, so das Herz zu deinem. Da wirst du sagen, Uwe, ich habe es damals nicht verstanden und du hast recht. Es handelt sich um mehr, weil die Frage ist doch am Ende, dass, wenn die Erde irgendwann mal stirbt, was würde denn da draufstehen? Leon Feuchtwanger hat mal gesagt, da würde draufstehen, naja, ich wollte immer das Beste, Komma nur für mich. Ja, so reden die Menschheit. Lustig, ja? Ja, oder wir haben es auf die Reihe gekriegt. Also die Frage ist doch auch bei einem Kampf jetzt bei der ganzen Klimaerwärmung, kriegen wir es auf die Kette nicht? Da geht es um ein ganz einfaches Narrativ. Vernichten die Menschen ihre eigene Lebensgrundlage oder schaffen sie es, in der Koexistenz zu leben? Ja. Ganz banal, alles ist deutlich. Das heißt, wir leben in Stories. So wie leben wir gerade in einer großen ökologischen oder dystopischen Geschichte. Und so ist es auch ein Teil des Marketings.
Also du hast es von der Strategie jetzt fast in eine philosophische Ebene noch getragen, also noch weit über der Strategie hinaus. Nein, finde ich ja interessant, finde ich gut. Wir sind ja, Gidon und ich sind ja auch so zwei Hobbyphilosophen.
Ich weiß doch, also das liebe ich an Gidon, also mit ihm kann man eben auch davon galoppieren und das ist ja wichtig.
Ja. Ich galoppiere gern mit dir davon, Uwe.
Danke, ich auch.
Man spricht ja im Storytelling immer von Plots oder Erzählmustern. Ja. Welche eignen sich denn da besonders gut für das ein Unternehmen, wenn sich ein Unternehmen überlegt, Storytelling zu betreiben? Also wie wählt man diese Plots dann als Unternehmen am besten aus für sich?
Also Plot kommt eigentlich in unserer Sprache ist immer die Handlung, also sprich die Szenen, die nacheinander erzählt werden. Also ich sage jetzt mal, wenn ich eine Liebesgeschichte habe oder erzähle, dann besteht die in der Regel aus 50 Szenen und die werden auf eine Kette gebracht. Das wäre sozusagen die Handlung. Das ist die Handlungsaufbau. Also das, was sichtbar getan wird. Auf einer Ebene darüber sagt man, wovon erzählt die Geschichte? Erzählt die dann, also in der Summe dann von einer tragischen Geschichte oder von einer glücklichen Geschichte, aber das wäre sozusagen eine Ebene drüber. Deswegen trennen wir immer den Begriff Story und Handlung. Handlung ist sozusagen die physische Übersetzung einer Tragödie, also einer tragischen Erlebnisses in physische Bilder, in physische Szenen. Also das ist so der Zusammenhang zwischen Story und Handlung, wenn man so will, oder Plot. Genau, jetzt habe ich aber gerade den roten Faden verloren. Deine Frage ging noch weiter. Genau, welches Narrativ hilft? Also, meines Erachtens ist es so, das schönste und natürlichste Erzählmodell oder Schema ist die Chronologie. Also das heißt, jede Firma hat irgendeine Entstehungsgeschichte, ein Produkt hat eine Entstehungsgeschichte. Das hört sich zunächst mal langweilig an. Ich könnte ja zum Beispiel sagen, also da habe ich damals meine Frau kennengelernt, dann haben wir uns gedatet, naja, und dann habe ich irgendwann mal die Hand angehalten und dann haben wir geheiratet, haben wir Kinder bekommen. Das ist auch chronologisch. Aber was ist es nicht? Es ist nicht dramatisch erzählt. Es ist jetzt nur additiv erzählt. Additiv, chronologisch, schlimm. Erzähle ich aber chronologisch und sage eben und erzähle das dramatisch, also mit Ursache, Wirkung, ist dieselbe Chronologie aufregend. Und zwar auch noch nicht mal linear. Weil als ich meine Frau kennengelernt, dachte ich mir, die ist ja absoluter Hammer. Ich wollte die unbedingt daten und dann habe ich sie erstmal 7 Monate nicht mehr erreicht. Und immer wenn ich versucht habe, sie anzurufen, hat sie mich weggedrückt. Und irgendwann hatte ich sie am Telefon. Dann hat sie geweint. Und dann habe ich gesagt, warum weinst du? Und sage ich, ja, mein Freund hat mich verlassen. Hey, ich wusste gar nicht, dass sie einen Freund hatte. Was ich jetzt gerade tue, jetzt ist es einfach eine nonlineare Erzählweise. Ich erzähle chronologisch, aber ich erzähle Überraschungen, die keiner erwarten kann. Mhm. Und das macht eine gute Geschichte aus. Also wenn ich quasi sage, jede Geschichtsunternehmen sollte zunächst mal chronologisch erzählt sein, aber dann dramatisch mit Überraschungen, Wendungen und zwar auch mal mit Niederlagen. Denn was Firmen häufig machen ist, sie lassen den Antagonisten weg und dann kommt so eine ganz schale Geschichte rüber. Wir waren schon immer toll, wir sind super, wir sind Weltmarktführer. Sie erzählen aber nicht, dass sie einmal ein Produkt gemacht haben und es sind so gescheit und daraus haben sie gelernt. Schönes Beispiel ist der Gründungsmythos von Lego. Bei Lego war es so, der erste Gründer war ja Schreiner. Und er hat quasi Spielzeug aus Holz gemacht. Und irgendwann mal war es, und zwar immer so, dass das Holzwerkzeug, das Holzspielzeug war so toll, weil es halt sehr oft lackiert worden ist. Mehrfach lackiert, grundlackiert und dann natürlich noch die Farbwirkung noch obendrauf lackiert. So, und dafür gab es eine Regel im Unternehmen, dass man, ich weiß gar nicht mehr wie oft, 4 oder 5 Mal das lackiert, damit es optimal ist und Kinder jahrelange Freude haben. Und es kam die nachfolgende Generation dran, also der Sohn des Unternehmensgründers. Und es war kurz vor Weihnachten und in England wollten alle Geschäfte halt Spielzeug von Lego haben. Und was er gemacht hat, ist, er hat einfach auf ein paar Lackierschichten verzichtet und hat das per Schiff dann das Holz rüber transportiert, Spielzeuge. Als es der Senior gehört hat, hat er die ganzen Schiffe zurückgerufen, hat das Ganze wieder zurückgebracht und es nochmal neu lackiert und dann einen Brief geschrieben an alle Spielzeugläden in England, warum das passiert ist. Und es ist ein Teil der Unternehmensgeschichte, dass sie da gescheitert sind. Die haben einfach gedacht, Hauptsache, sie werden ausgeliefert. Und der Chef sagte, der Gründer sagte, nein, das darfst du nicht machen. Das Ding muss so gut lackiert sein, dann wir haben einen Ruf zu verlieren. Wir müssen es optimal machen. Das sind aber so Geschichten, die dann im Gründungsmythos immer wieder erzählt werden bei Lego bis heute. Wenn heute Mitarbeiter zur Spielwarenmesse fährt, also jeder Mitarbeiter in Deutschland bei Lego wird einmal im Jahr zur Spielzeugmesse eingeladen, dann läuft da so einen großen Parcours durch das ganze Messe. Die haben so eine feststehende Messeeinrichtung dort. Und dann laufen die quasi wie so eine Heldenreise durch und bekommen sie all diese Mythen ganz praktisch erzählt, immer wieder, damit sie nachher wieder gut im Geschäft erzählen können. Das heißt also für mich, wenn man so fragt, welches ist eigentlich das beste Erzählmodell, ist die Chronologie, aber spannend erzählt. Das heißt immer mit diesem Überraschungsmoment, mit Ursache und Wirkung. Das ist das Schönste, das Einfachste. Das nennen wir die natürliche Dramaturgie. Das andere wäre eine künstliche Dramaturgie. Ich sage, warum das neue iPhone, das jetzt im September rauskommt, das beste iPhone oder das beste Smartphone aller Zeiten ist und erzähle dann 10 Gründe dafür auf. Das machen wir auch häufig im Content-Marketing. Das ist aber eine künstliche Dramaturgie. Mhm. Und so müssen wir halt immer schauen, wo benutzen wir eine natürliche Dramaturgie, wo eine künstliche Dramaturgie. Ich würde das immer mal mischen. Letztlich geht es ja darum, das neuronale Netz meines Kunden umzuprogrammieren. Oder anders gesagt, wenn du mich fragst, erzähl mir doch mal was über VfL Bochum, dann würde ich sagen, ich weiß nur, dass es meine große Mannschaft war. Es gibt einen Ort, der so heißt und es gibt einen Fußball. Mehr weiß ich nicht. Fragst du mich, jetzt verzeiht's bitte, nach FC Bayern kann ich dir sagen, wer den Verein leitet, wie die Spieler heißen. Ich kann dir vielleicht 2-3 Stunden über den Verein sprechen. Das heißt, ich habe ein großes neuronales Netz mit Hunderttausenden von Neuronen, die verknüpft sind bei dem Thema FC Bayern. Das, was eine Marke heute machen muss, ist, tiefe neuronale Netze im Kunden aufzubauen. Durch ganz tolle Erlebnisse, kurze Bumper, lange Geschichten, berührende Geschichten, Erlebnisse, alles zusammen. Es kann auch sein, jemand baut einen Mist. Ja, ich erlebe das immer in meinem Lieblingshotel in Köln, im Hyatt. Die bauen immer mal wieder Mist. Aber wie sie es dann wieder hinbekommen, sensationell. Ich liebe dieses Hotel, weil die aus Fehlern immer lernen und es toll machen. Das ist einfach genial.
Okay, super. Du, ich merke schon, du bist selber auch ein sehr guter Geschichtenerzähler.
Oh, danke schön.
Das ist positiv gemeint, das ist nicht negativ gemeint.
Nein, das empfinde ich so als Lob. Vielen Dank. Ja. Ja, das tut mir gut, ja.
Du sprichst immer oft von einer Heldenreise.
Ja.
Muss es immer einen Helden geben im Storytelling?
Sag mal so, also wir wissen aus der Forschung, aus der Menschheitsgeschichte, dass es immer so starke Typen gibt und dass wir so für Helden gemacht sind. Und jetzt ist es so, das Heldenbild, das gibt es sowohl in der griechischen Literatur, also der Heros, das gibt es aber auch in der germanischen Literatur, also der Helido. Im einen Fall ist es halt ein überragender Mensch, ja, also mit großen, auch exzellenten Eigenschaften und Kräften, aber gleichzeitig ist es auch jemand, der eine Gesellschaft rettet oder schützt. Mit solchen Aufträgen sieht sich zum Beispiel ein Erdogan, in solchen Aufträgen sieht sich ein Jinping, also der jetzige Staatsführer von China. Ganz häufig ist unsere Gesellschaft nach solchen Typen organisiert. Und jetzt ist so, beim Helden gibt es halt 4 verschiedene Modelle. Das eine ist der sogenannte Superheld. Das ist der Überragende aus den Comics, ja, den wir gerne sehen, nur muss der auch immer persönliche Probleme haben. Meinetwegen, der rettet gerade die Welt und dann ruft die Mama an und sagt, du hast mir versprochen, dass du Müll runterbringst und du hast ihn nicht runtergebracht. Das ärgert mich wirklich. Ja, ich bin doch immer so nett zu dir. Und er trägt gerade die ganze Welt auf den Schultern und an ihm zerren die Bösewichte, aber das erdet ihn wieder. Aber wir lieben Superhelden, das ist ein Teil des ganzen Marvel-Comics. Dann gibt es die Alltagshelden, die werden heute ganz häufig ausgezeichnet vom Roten Kreuz oder jetzt auch im Mittelmeer. Das sind Menschen, die anderen Menschen helfen, über die Straße helfen oder jemanden retten oder die sich für eine Familie einsetzen oder Kinder, Flüchtlingskinder aufnehmen und so weiter. Die haben wir auch, die mögen wir auch. Dann gibt es aber den Antihelden, der in Deutschland sehr beliebt ist. Der Antiheld ist jemand, der hat nicht so das Interesse, andere zu retten, sondern der sagt sowas wie das, was du mir gerade, das war zum Beispiel eine Antihelden-Aussage von Guido und Wagner, mir gegenüber. Also bisher fand ich es ja nichts, also jetzt wird es langsam interessant.
Das hat gesessen.
Uwe. Guido und du Antiheld.
Ja, aber jetzt muss ich es langsam richtig stellen, Uwe. Das hat, ich glaube nicht, dass das davor uninteressant war, aber damit konnte ich besonders viel anfangen. Also das ist immer noch eine Ich-Botschaft, die ich da schicke. Naja, das nochmal klargestellt zu haben.
Nein, man kennt es ja auch, man kann sowas ja auch höflich formulieren. formulieren und sagen, das finde ich ja noch interessanter, was du jetzt sagst, oder das finde ich ja total.
Das finde ich, also, ich von 10 Punkten finde ich das jetzt eine 7. Davor war es eine 3.
Nein. Also ein großes Thema der Heldenreise ist tatsächlich der Dämon, die Begegnung mit dem eigenen Dämon. Und der Dämon ist, dass man selber zum Beispiel eine Schwäche hat, dass man so abstrakte Dinge zum Beispiel nicht mag. Und wenn einer abstrakt redet, dann nervt es einen. Also muss man das loswerden. Also man bekämpft außen quasi das, was in einem drin ist. Das ist ein ganz großer Teil der Heldenreise. Also der Kampf des Helden außen ist auch ein Kampf des Helden mit seinen inneren Kräften. Also ich habe jetzt zum Beispiel gerade gelesen,
der Abstraktionsdämon gewesen für mich in dem Moment, oder? Ich war der Held, der für unsere Zuhörer das Konkrete herauskitzeln wollte, oder?
Ich hatte unlängst auch eine ganz bedeutende Medienmacherin in Deutschland und die sagte mir, also der erste Teil meines Vortrages sei absolut Katastrophe gewesen, weil es so abstrakt war. Komischerweise ist aber niemand rausgelaufen und habe es im Nachhinein halt festgestellt, dass viele das ganz toll fanden. Aber es ist eben mal ein bisschen ausholen und es ist vielleicht nicht ganz so bequem, aber es ist ja was dahinter. Es ist ja nicht oberflächlich.
Man
aber
merkt es war dadurch auch die Tiefe. Ja. Man merkt dadurch auch, dass du dich damit mehr als oberflächlich...
Ich bin da komplett bei dir, weil dieses so, ich hole auch immer sehr weit aus, wenn ich schreibe.
Ja, man merkt dadurch auch, dass du dich damit mehr, ich glaube, meistens beschäftigen sich Leute mit Storytelling als eine Taktik und du beschäftigst dich damit halt sehr viel tiefgehender. Auch hat man ja rausgehört, dass du glaubst, dass Storytelling die Welt retten kann, was ich auch unterschreiben würde. Ich glaube, dass uns das Ganze miteinander verbinden kann. Das ist ja auch so mein persönlicher Auftrag von Content Marketing, dass sich Menschen mehr miteinander verbinden. Das ist so meine persönliche Mission, so ein bisschen, was mich antreibt.
Es ist schön, dass du sagst, weil das amerikanische National Storytelling Network sagt das in ihrer Mission. Wenn Menschen sich erzählen, verbinden sie sich mehr.
Ja, genau. Ja.
Und sie haben mehr Verständnis. Deshalb zum Beispiel Mitarbeiterzeitschriften toll, wenn die Mitarbeiter sich mehr erzählen. Oder der Konzernchef sagt, erzählen Sie mal, wie es Ihnen geht. Oder geht nicht alleine auf die Bühne, sondern er holt 10 weitere Menschen auf die Bühne, die alle erzählen dürfen, welchen Teil sie geleistet haben. Es gibt so viele schöne Wege. Und letztlich geht es darum, welche Geschichte erzählt das Unternehmen. Zum Beispiel jetzt erzählt Deutsche Bank, dass sie 18.000 Leute entlassen wollen. Das ist ja nicht jetzt die schönste Geschichte. Das ist natürlich schlimm. Ja. Auf der anderen Seite kann man sagen, ja, aber jetzt kommen sie zurück zu ihren Wurzeln. Ja, jetzt gehen sie wieder ins Kerngeschäft zurück, weil sie haben ja damals die Morgan Grenfell Bank gekauft. Jetzt gehen sie wieder zurück in ihr Kerngeschäft. Also man kann es aus unterschiedlichen Richtungen erzählen. Ja. Das kann man als Erfolgsgeschichte nehmen, als dramatische Geschichte oder als totale Loser-Geschichte. Es kommt darauf an, wie ich es erzähle. Und das ist eben wieder so, wer erzählt, hat die Macht.
Ja.
Und jetzt waren wir noch gerade bei der Heldenrolle, wenn ich es noch ganz kurz ergänzen darf. Es gibt den Antihelden und in Deutschland ist der Antiheld sehr beliebt. Das ist eben der Typ, der nicht die Welt retten will, sondern der seinen eigenen Arsch retten will. Ja? Und den finden auch viele sympathisch. Breaking Bad ist zum Beispiel. Ja? Der rettet nicht nur seinen Arsch, sondern will auch seine Frau retten und seine Familie. Aber er rutscht ab. Er hat auch eine Heldenbegabung. Er ist Chemielehrer, er ist genial in seiner Begabung. Aber er rutscht ab in eine Selfishness, also in so eine eigene Geschichte. Mhm. Und am Ende muss er dann auch sterben. Und bei uns gibt es halt noch die vierte Ebene der Helden. Also es gibt Superhelden, Alltagshelden, Antihelden. Dann gibt es noch die vierte Ebene, die sind die ausgestoßen aus heutige sogenannte Prekariat. Das sind Menschen, die so aus welchen Gründen auch immer, vielleicht schon von Kindheit an oder sogar von den Eltern schon bereits, überhaupt nicht an ihre Ressourcen rankommen. Die entweder dem Alkohol verfallen, die nicht zu ihren Kräften kommen, die wenig Verständnis haben, denen es nicht gut geht. Das gibt es in Deutschland auch. Die Gruppe ist leider größer geworden. Und auch die wiederum berühren uns, wenn wir sie sehen. Also wir haben... Für mich ist es halt dann sehr weit vom Helden entfernt. Aber nichtsdestotrotz sind es Menschen wie du und ich. Und in denen gibt es auch eine Resonanz für mich. Also in allem können wir Resonanzen haben. In Deutschland ist halt der Heldenbegriff negativ besetzt. Ja, weil es kommt durch die Hitler, durch das Kaff, durch Freude, durch dieses, das wir retten die Welt. Und am Ende haben sie sich selbst gerettet und waren Egoisten. Ja, also der Nationalsozialismus war ja kein Nationalsozialismus. Es war eigentlich ein Umbringen aller Andersdenkender und ein totaler populistischer Wahnsinn, die Dinge zu vereinfachen und das und ja, und wie gesagt, ein anderes Völker und Andersdenken auszulöschen. Es war ein total kaputtes System. Aber anders gesprochen, was interessant ist, aus meiner Sicht, und das mögen wieder manche nicht gerne hören, natürlich war für mich jemand wiederum wie der Hit Adolf Hitler jemand mit einer dramatischen Geschichte. Der hatte eine solche Wut in sich, so einen Hass in sich und den hat er nie aufgearbeitet. Da hätte ich mir wieder gewünscht, der hätte Therapie bekommen. Der hätte es aufgearbeitet. Mhm. Man sieht es bei leider auch, muss man sagen, selbst sogar bei dem jetzigen Staatsführer in China, der auch eine ganz dramatische Geschichte hat, die ja kaum einer kennt. Sein Vater war einer der berühmtesten oder einer der bedeutendsten politischen Führer Chinas, der irgendwann in Ungnade fiel. Und dann eben musste die ganze Familie sich verstecken, weil sie umgebracht worden sind. Und dann hat sich selber der Staatsführer, der jetzige Staatsführer, verstecken müssen für Jahre in der Höhle. Und aus dieser Situation hat er dann die Kraft gesucht, sozusagen, um zu sagen, jetzt wenn ich zurückkomme, dann werde ich alles anders machen. Und jetzt beherrscht er sein Land. So, und so ist ähnlich mit Erdogan. Der hat auch so eine mythische Geschichte, wie er dazu kam. Und das müssen wir ernst nehmen. Ja. Alles hat eine Geschichte. Ich kann es verleugnen oder ernst nehmen.
Krass. Die Frage ist dann, glaube ich meine eigene Geschichte von der Welt, zum Beispiel der 5 Jahre in der Höhle gewohnt hat, glaube ich meine Geschichte von der Welt, dass die eine schlechte ist, oder stelle ich vielleicht meine eigene Geschichte auch etwas in Frage? Also wenn Hitler seine eigenen Geschichten in Frage gestellt hätte, wäre es vielleicht nicht so weit gekommen. Das sage ich vor dem Hintergrund, dass ich mache ja so, bin ja auch so in der Coaching-Richtung aktiv inzwischen, und wir beschäftigen uns mit Glaubenssätzen. Und so ein Glaubenssatz wie Olaf hört mir nicht zu, ja, das ist eine kleine Geschichte. Und ich kann diesen Glaubenssatz aktiv in Frage stellen. Ist das wirklich wahr, dass er mir nicht zuhört in der Situation? Und ich kann meine eigenen Geschichten sozusagen ein bisschen auflösen, dann bleiben die schönen Geschichten übrig. Das finde ich eine ganz schöne Analogie zu dem, was du vorher gesagt hast, dass Geschichten eben auch ganz viel bewegen können. Nicht nur im Marketing, auch in der Realität. Und wenn Menschen miteinander die Geschichten des anderen sozusagen, wenn da was resoniert, das ist der Beweis dafür, dass wir eigentlich mit jeder Geschichte was anfangen können, des anderen, und dass wir sozusagen verbunden sind auf der Ebene.
Also was interessant ist zum Beispiel, wenn ich Coaching mache mit Medienschaffenden, dann lasse ich mir immer 3 Stücke geben, zum Beispiel 3 Fernsehbeiträge. Wenn ich 3 Fernsehbeiträge anschaue, die alle unterschiedliche Themen haben, stelle ich meistens fest, dass dieser Mensch, wenn er an irgendeinem Punkt feststeckt in seinem Leben, dass er trotz der verschiedenen Themen immer seine Geschichte erzählt. Letztlich nur eine Geschichte erzählt. Zum Beispiel, alle Menschen lügen. Ich hatte mal so einen Fall.
Ja.
Der Mensch glaubt, dass alle Menschen lügen, weil das ein Trauma ist, was er in seiner Familie erlebt hat.
Ja.
Und jetzt ist es egal, was er hört. Er hat einmal ein festgefahrenes Muster.
Er sieht es durch diesen Filter.
Und er hat neuronal, emotional ist er festgefahren. Und jetzt gibt es halt in der Therapie verschiedene Methoden, Klopfmethoden, Gesprächstherapie oder provokative Therapie. Und diese sozusagen, diese Selbstschädigung des Klienten, die ja dadurch entsteht, dass er immer im selben Muster hängt, dass er wieder auflöst. Kann das sein, dass zum Beispiel eine Frau sagt, alle Männer sind blöd? Ja, wenn sie das so glaubt, dann wird sie sich das ja auch so anziehen. Das ist ja das Gesetz der Anziehung. Also insofern spielt Narrativität eine unglaubliche Rolle. Ja, was bilde ich denn ab für ein Bild? Was ist das Bild meiner Welt?
Ja.
Sehe ich das? Also nur ganz kurz, es gibt dieses schöne Bild, 2 Handelsvertreter reisen nach Afrika, um zu sehen, ob es da einen Markt für Schuhe gibt. Ja, es sind beide Handelsvertreter englischer Schuhhäuser. Und der eine telegrafiert zurück und sagt, ja, katastrophal, kein Afrikaner trägt Schuhe, kein Markt für uns. Der andere sagt, ja, kein Afrikaner trägt Schuhe, Riesenmarkt für uns. Mhm. Es ist alles eben eine Frage der Sichtweise. Und natürlich definiert irgendjemand den Sinn. Also jemand definiert die Story. Und ohne Story habe ich eben keinen Sinn. Ich weiß nicht, was das soll. Und das Gehirn ist eine aggressive Sinnsuchmaschine. Wir können nicht damit leben, wenn wir etwas uns nicht erklären können. Was wir tun, wenn etwas nicht zu uns passt, wir interpretieren die Wirklichkeit weg. Also wenn mir das nicht gefällt, dann gibt es das gar nicht. Also wenn ein Vater zum Beispiel gar nicht erkennen will, dass er vielleicht Schuld hat, warum sein Sohn durchdreht, dann interpretiert das einfach weg. Und das ist natürlich auch eine Rieseneigenschaft. Und insofern finde ich halt, könnten wir so viel tun in unseren öffentlichen Medien, also im Fernsehen oder auf Vlogs. Können wir viel tun und vielleicht noch mehr tun, um durch das Storytelling wieder unsere eigene Lebendigkeit, unsere eigene Selbstreflexion, unser eigenes Wachstum zu unterstützen.
Ich würde an dieser Stelle gerne wieder ein bisschen zurückkommen, weil wir so ein bisschen ins Philosophische oder Psychologische abdriften.
Wir driften auf.
Ich würde gerne noch mal kurz über das Heldenthema einmal kurz zum Abschluss bringen, aber da würde ich dich bitten, kurz und knapp zu antworten, weil wir ein bisschen auf die Uhr gucken müssen. Wenn die Helden in den Unternehmen sind, das ist das immer der CEO, der Geschäftsführer, oder können das auch irgendwelche andere Leute im Unternehmen sein? Oder muss es überhaupt wer aus dem Unternehmen sein?
Also mal so, aus Kundensicht ist das Unternehmen kein Held, sondern das Unternehmen selbst ist der Mentor. Also sprich, der Kunde hat ein Bedürfnis, sein Leben zu entwickeln, und jetzt kommt irgendwann eine Firma mit ihrem Produkt, in seine Nähe und hilft ihm, ein besseres Leben zu leben. Also ich sage immer jeder Firma, ihr seid keine Helden, sondern ihr seid Hilfestellung, ihr seid Förderer des Lebens anderer Menschen. Hm. Ein Held, jetzt könnte es schon sein, dass natürlich ein Unternehmer, zum Beispiel ein Adolf Dassler, Adi Dassler, der Adidas gegründet hat, hat damals der deutschen Fußballnationalmannschaft geholfen mit diesen Schraubstollen, die er dann reingedreht hat beim Regen. Ja, es gab ja das Regenwetter damals in dem Finalspiel gegen Ungarn und der schraubte den andere Stollen rein, die länger waren und die konnten plötzlich viel stabiler auf einem nassen Rasen spielen, haben dadurch gewonnen. Das heißt, Technik hat gesiegt. Da könnte man schon sagen, er war ein Held, weil er hat uns geholfen zu siegen. Aber er war letztlich ein Mentor und das Spiel haben aber nicht er gewonnen, sondern hat letztlich ja, haben es ja die deutsche Mannschaft gewonnen. Metapher für 54, 9 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg, wo wir die Welt in Schutt und Asche gelegt haben und das Leben vieler Menschen vernichtet haben. Also ja, insofern ist die Frage, ich sehe Helden heute, kann auch das Produkt sein. Das wäre auch noch eine tolle Sache. Also zum Beispiel Sixt hat eine Kampagne seit vielen Jahren mit Jungfernmatt entwickelt, wo das Auto immer mit so einer Lichtkranz umgeben ist. Mhm. Ja, früher in Schwarz-Weiß, heute in Bunt. Aber mhm. Das Auto ist immer so irgendwie als heldenhaft inszeniert. Also als heiliger Gegenstand, mhm. der dein Welt verändert, heiliger mhm. Gral. Benutzt du dieses heilige Schwert, kannst du wie ein heißes Messer durch die Butter schneiden, mhm. durch die gefrorene. Okay. Also da gibt es für mich ganz viele Ansätze.
Es kann das Bösewicht sein. Und der Bösewicht ist bei Sixt immer einer, der gerade in die Kacke getreten hat.
Ja, genau. Ja, weil das ist ja wie eine Religion. Die Religion braucht die Gegenreligion. Also um ja. sich zu definieren, brauchst du sozusagen, um ihre eigene Grenze, Wertgrenze zu ziehen, brauchst du den Feind, ja. Und so ist immer dein Feind da, ja. Also, oder ich nehme jemanden auf den Arm.
Okay. Also
ja.
wir erzählen alle schon längst Geschichten. Das habe ich für heute mitgenommen. Wir erzählen Geschichten, egal was wir tun. Mhm. Und es geht darum, im Marketing, in der Unternehmenskommunikation, im persönlichen Leben, aber auch Geschichten bewusster zu erzählen, zu hinterfragen und mit unserem Publikum uns mehr zu synchronisieren und mit unseren Mitmenschen mehr zu synchronisieren. Und das habe ich heute von dir gelernt, Uwe.
Und vielleicht, was ich noch mitgenommen habe, ist auch vielleicht nicht jeder Geschichte zu glauben oder sich, ja, genau. Weil Geschichten können natürlich sehr mächtig sein, wie du sie gerade, wie du es gerade ja dargestellt hast mit dieser Synchronisation dieser Gehirne und so. Also sie können sehr einflussreich und mächtig sein. Und man sollte halt auch immer bedenken, dass da eventuell einer mit einem Storytelling-Ansatz gerade dich bearbeitet.
Vielleicht genau. noch ein kleiner
Storytelling-Tipp, den ich Abwehrhandbuch braucht. So.
Ja, vielleicht noch ein kleiner Punkt, den ich sehr wichtig finde. Oft sind Briefings sehr schwer. Also es ist ja nicht so, dass Arbeiten im Content-Marketing leicht sind. Oft leiden die Agenturen unter den Auftraggebern oder die Auftraggeber unter den Agenturen. Es ist nicht so, dass alle am selben Strang ziehen, dass die Laune gut ist, dass es easy läuft. Und da finde ich immer das so wichtig, dass man sich dann mal Zeit nimmt, sich zu erzählen, dass man sich auch kennenlernt und sagt, wer bist du, wer bin ich, dass man über das Unternehmen spricht und dass man so eine Offenheit schafft, weil sonst ist immer ein Elefant im Raum und es am Ende kommt nicht das beste Produkt raus, sondern ein Produkt, was neurotisch ist, was irgendwie gesperrt ist, anstrengend ist, nicht witzig ist, nicht locker ist. Deshalb glaube ich immer, auch gerade jetzt, wenn wir von Content-Marketing sprechen, wie schaffen wir eine gute Atmosphäre, die das Geschichteschreiben möglich macht? Ja. Also wie kommt ihr und wir zusammen an den Tisch und wie lernen wir uns kennen, wie sind wir locker und kreativ, weil ich denke mir immer, das darfst du nicht sagen, das darfst du nicht sagen, das ärgert den, es ist total schwierig, also ich sehe und dann kommen Ängste vom Unternehmen, Erwartungsdruck, das kostet zu viel, das muss wirksam sein, aber das darfst du nicht erzählen. Ja. Ganz anstrengend.
Sie bouncen halt immer wieder zurück zu den Vertriebszielen und das ist halt ein bisschen das Problem.
Ja. Uwe, wenn man deswegen sage ich immer, es ist gut, wenn man sich Zeit nimmt zu erzählen. Ich habe zum Beispiel jetzt gerade einen Erzählprozess gemacht bei einer Brauerei und da haben wir 3 Tage uns erzählt. Die Geschichte des Unternehmens, die Geschichte des Biers, die Menschen haben sich erzählt, der Marketingchef, alle haben sich erzählt und es hat einen unglaublichen Frieden. Wir haben über das Produkt gesprochen, die Etiketten, über alles, über die Herstellung des Bieres und man hat gemerkt, wie alle aufgeblüht sind. Es war so ein Gefühl wie, wir leiden darunter, dass wir uns noch nie mal auserzählt haben. Deshalb hilft nicht, ein Quickie zu machen in der Besenkammer, sondern nehmt euch Zeit, erzählt euch mal, weil jedes Unternehmen mit 30 Jahren hat schon eine Geschichte. In dem Fall ist eine Firma mit 400 Jahren Geschichte. Also ich glaube, dass selbst da im Kommunikationsprozess, um ein Produkt herzustellen, Storytelling eine ganz große Rolle spielt.
Wenn ich mehr Geschichten erzählen möchte und das lernen möchte, dann kann ich auch einfach zu dir gehen und einen Workshop buchen, oder? Das machst du ja nach wie vor, Uwe. Ich war mal in einem bei dir dabei und muss sagen, ich habe da extrem viel gelernt. Ich habe auch den Podcast als wieder sehr lehrreich empfunden. Uwe, also das wäre vielleicht nochmal eine Einladung an alle, die zuhören und sagen, sie wollen da tiefer einsteigen, dass sie auf dich zukommen, oder? Du bildest da aus.
Ja, sehr gern. Also ich habe alle 2 Monate einen öffentlichen Kurs, der heißt eben Storytelling Masterclass in Köln, findet mit in der Zusammenarbeit mit RTL statt oder RTL Journalistenschule. Und der geht 2 Tage und da sprechen wir 2 Tage ganz massiv über alle Aspekte des Geschichtenerzählens. Und vielleicht noch als Abschluss noch ein ganz toller Gedanke. Es gibt die sogenannte Abstraktionsleiter. Das heißt, ich kann, wenn ich eine Geschichte erzähle, sehr detailliert genau erzählen. Also meinetwegen, wie eine Frau eine Pflanze Reis nimmt und sie in den Schlamm drückt. Ja? Ich kann aber eine Ebene höher gehen und sagen, das ist jetzt nicht nur die Hand, die eine Pflanze in den Boden drückt, also in den Schlamm. Ich kann sagen, eine Frau pflanzt Reis in einem Reis. Ich kann sagen, Reisanbau am Yangtze-Kiang. Ich kann eine Stufe höher gehen und sagen, Landwirtschaft in China. Ich kann eine Stufe höher gehen und sagen, und so weiter. Ich kann
immer Dasein höher gehen, als was die
richtig, genau, ja, genau, ja, genau. Ja. Die Kultur des Menschen oder menschliche Zivilisation. Ja. Das heißt, ich kann auf 6, 8 verschiedenen Stufen der Abstraktion arbeiten und ein genialer Erzähler, der hat die Kraft von ganz nah mit Lupe, Großaufnahme, verständlich auf eine abstrakte Ebene zu gehen. Und tolle Texte springen zwischen den Ebenen und entscheiden sich. Schlimm ist dieses Mittelmaß. Corporate Speech, nicht greifbar, Indefinitpronomen benutzt. Das heißt, niemand ist zuständig, so wie meine Mutter immer gesagt hat, wenn sie abends zurückkam, ich habe euch heute Morgen gesagt, jemand räumt die Spülmaschine aus und am Abend kam sie nach Hause und sagte, niemand hat sie ausgeräumt. Ja? Und niemand und jemand ist halt nicht personalisiert. Also Konkretionsleiter oder Abstraktionsleiter heißt wirklich, mach die Dinge greifbar. Wer macht was? Mach's greifbar, fühlbar. Aber manchmal brauchen wir auch die Abstraktionsebene, eben um Dinge herzuleiten oder besser zu verstehen.
Ganz tolles Denkmodell zum Ende, Uwe. Vielen Dank.
Auf jeden Fall. Ja.
Ganz super.
Vom Anti-Helden Gidon würde ich jetzt gerne die Abmoderation gehen.
Genau.
Ich will vielleicht noch mal kurz sagen, dass ich habe mich mit dem Thema Storytelling, ich hatte mir mal ein Buch gekauft, ich habe ab und zu mal einen Blogbeitrag gelesen. Mir ist in der Sendung hier heute ausgefallen, dass das alles, dass vieles von dem, was so publiziert wird und im Netz steht, doch relativ an der Oberfläche kratzt. Danke dafür. Also du hast quasi mein Interesse an Storytelling jetzt nochmal geweckt. Vielleicht buche ich ja bei dir auch nochmal einen Workshop oder wie von der Agentur.
Freue ich mich sehr, ja.
In dem Sinne würde ich sagen, geile Sendung, muss ich echt sagen, erfrischend anders mal vom Thema her auch.
Danke, Uwe. Und sagt der Svenja
einen schönen Gruß. Ich dich sehr gerne aus und danke euch, dass ich mit euch darüber sprechen durfte. Hat mich sehr gefreut, von euch gechallenged zu werden. Habe auch viel gelernt. Das war mir recht ein Vergnügen. Und übrigens, ich finde auch, dass diese ganzen Bücher, die ich kenne, die kratzen fast alle an der Oberfläche.
Gibt es ein geiles Buch, das du empfehlen würdest?
Nee. Also ich kenne viele gute Bücher, also viele haben Aspekte drin, aber ich merke, dieses ganzheitliche Tiefe habe ich bisher noch nicht gesehen und wir arbeiten ja an einem Buch und wenn ich das dann irgendwann echt hinbekommen habe, mit meinem Team das zu schreiben, wird das sicher einschlagen wie eine Bombe, weil es eben den Zusammenhang herstellt. Aber die Zeit muss reif sein.
Verlosen wir dann bei uns da in der Sendung.
Immer mehr dazu. Ich habe jetzt gerade gemerkt, dass diese berühmte Managerin, die mir jetzt gesagt hat, ja, dein erster Teil, der war ja entsetzlich so ungefähr, dass die mich jetzt wieder eingekauft hat und gesagt und jetzt plötzlich alles revidiert, weil sie gemerkt hat, im Nachgang, es hat wochenlang nachgewirkt, mein Gott, das ist ja interessant, dass du Uwe im Urknall anfängst zu erzählen, das ist ja der Wahnsinn. Jetzt verstehe ich die Dinge besser, aber am Anfang lehnt man es manchmal ab. Dann habe ich zu ihr gesagt, du lehnst deine eigenen Dämonen ab, du lehnst mich ab, weil dir das alles so unpraktisch vorkommt. Ich fange allgemeiner an, aber das nennt man deduktiv, ich fange allgemeiner an und gehe dann direkt in die Mitte rein, also in die Induktion. Also dann gehe ich ins Detail und das macht, glaube ich, das Genie aus, wenn man die beiden Dinge zusammenbringt.
Und dann kommt, dann kommt so ein Bauer daher wie ich und sagt, Uwe, jetzt ist mir alles zu abstrakt und langweilig und jetzt werd doch mal konkret und dann wird der Bauer in dieser Stunde Podcast gelehrt, dass das alles zum Plan dazu gehört, dieses Abstrakte anzufangen und dann so konkret zu werden. Was hat das denn jetzt alles geheißen?
Ich glaube, bei solchen Menschen ist der Dämon die Zeit. Sie denken, sie haben keine Zeit und wir wollen es so schnell und effektiv wie möglich haben. Deswegen
ich glaube, dass wir sind ja alle nicht perfekt. Ich auch nicht. Ich bin ja auch ein Bauer an den ein oder anderen Stellen.
Wir sind alle so kleine Bauern, Reisbauern.
Ich glaube, das Glück ist, dass du einem guten Dialog begegnest, wo du wieder für dich weiterkommst. Und ich glaube halt, wir sind alle auf einer Lebensreise, wir alle sind auf einer Heldenreise, auf unserer Schicksalsreise. Und wenn wir Glück haben, leben wir in einer Kultur mit Menschen, die uns richtig fordern und fördern und wo echt was passiert. Und so in diesem Sinne sehe ich auch unseren Podcast heute, dass wir uns gefordert haben, gefördert haben und offen darüber gesprochen haben. Und das finde ich ganz toll. Und vielen Dank dafür. Es war echt klar geil.
Danke, Uwe Walter. Vielen Dank.
In diesem Sinne, wenn ihr noch mehr geile Geschichten hören wollt bei uns im Content Kompass, abonniert uns, bei Facebook, kommt in unsere Facebook-Gruppe, abonniert uns bei Spotify, bei iTunes gerne auch bewerten. Ja, in dem Sinne, Uwe, danke.
Danke auch.
Wir sind raus.
Bis bald, Uwe.
Okay, bis bald. Tschüss.
Content Kompass. Content ist nicht alles, aber